Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 44 und es wird wie vor zwei Wochen wieder weltmeisterlich heute. Rico, wie heißt er weiter, Nils? Na, weißt du es? Hast du es noch im Kopf?
Bogen.
Rico Bogen, der neue 70.3 Weltmeister bei uns im Podcast heute und eine wunderbare Episode. Was für ein kühler Typ. Wieder einer von den jungen Wilden und wieder jemand ganz anderes, erfrischend, super geil, super Spaß gemacht, die Episode. Und Nils und ich sind uns sicher, von dem jungen Mann werden wir noch wieder mehr hören, oder Nils?
Absolut, aber ich fand die anderthalb Stunden, die jetzt hinter uns liegen und vor euch liegen, schon sehr, sehr unterhaltsam, denn man muss es sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Michael Rehlert, Sebastian Kienle, Jan Frodeno und jetzt Rico Bogen. Der Typ tritt in große Fußstapfen, aber irgendwie ist das so eine coole Socke, dass man das Gefühl hat, er füllt sie aus, beziehungsweise seine Schuhe sind vielleicht sogar noch eine Nummer größer. Also wirklich sehr, sehr cooles Gespräch mit Rico und absolut würdiger Weltmeister.
So sehe ich das auch und ich würde sagen, wir springen schnell rein in die Werbung und dann direkt in den Podcast mit Rico.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir, aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach dreimal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, das hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung und ja, die vorhaben, in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast, sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein, alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil, ja, ich sag's euch, wie es ist, das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten und die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren. Da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen, denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht, fühlt sich nicht so hart an,
wie jetzt, sich du solltest anmelden. Im Marketing arbeiten, also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Im Podcast, wie Nils immer so schön sagt, und ich habe mir heute mal zum Start in etwas anderen Einstieg überlegt. Und zwar habe ich einfach heute oder beziehungsweise gerade den Namen unseres heutigen Gastes einfach mal gegoogelt und will jetzt einfach mal kurz unserem Gast das vorlesen, was ich dann hier in der Google-Suche finde und gucken, wie er so das Finden reagiert. Also das erste steht, Leipziger Triathlet Rico Bogen krönt sich zum Weltmeister. Welt. Ironman sensationell krönt sich ein junger Deutscher zum Triathlon-Weltmeister. Ironman 73, Rico Bogen gewinnt in Lahti, deutscher Dreifachtriumph. Rico Bogen, Frederik Funk, Jan Stratmann, die Stimmen der Deutschen, das war hier Dingens. Was haben wir noch? Irgendwo hatten wir doch noch, das war die zweite Seite, genau, hier Zeit, Ironman WM, die neue Triathlon-Generation, WM Dreifachtriumph in Lahti. Fokus, sensationeller Dreifacherfolg im Triathlon, Bogen ist 70.3 Weltmeister. Unbelievable, newly crowned World Champion Rico Bogen flies under radar to incredible race win. Rico Bogen tops all German Podium. 73 Ironman in Lahti, ein deutsches Podium, FAZ. Also nicht nur irgendwelche Fachpresse oder so, sondern die ganz großen Zeitungen und ganz oben und fett steht dein Name überall. Hast du das schon dir alles durchgelesen, realisiert, was da so passiert ist? Nimm uns mal jetzt noch gar nicht ums Rennen oder so, einfach so, wie fühlst du dich gerade? Was macht das mit dir, das zu lesen?
Ja, unglaublich. Alles durchgelesen habe ich noch nicht, aber ich habe schon, also zumindest wurde mir viel zugetragen, wo alles über mich geschrieben wurde. Irgendwelche Artikel reingeschickt als Fotos oder im Internet. Das ist schon echt krass. Ich habe mir ein paar Tabs offen gelassen. Vielleicht in einer ruhigeren Minute lese ich mir die Artikel auch noch durch. Aber gerade kam echt so viel rein. Das ist unglaublich. Und das war echt die ganz großen Zeitungen wie Bild. Bild hat mir so auch so einen kleinen Artikel bekommen. Die FAZ und sowas. Also, dass die da über sowas schreiben, das denkt man echt nicht. Das ist schon sehr, sehr cool, ja.
Ja, Hammer. Erstmal mega danke, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Also und auch nochmal persönlich mehr oder weniger herzlichen Glückwunsch zu diesem Wahnsinns-WM-Titel. Wir haben heute Mittwoch. 3 Tage ist das Rennen jetzt her. Bist du schon einen Morgen aufgewacht, ohne dich zu zwicken? Oder ist es immer noch so, dass du aufwachst und denkst, sag mal, ist das tatsächlich passiert oder war das alles nur ein Traum?
Ja, erstmal danke. Ja, danke auch, dass ich hier dabei sein darf. Und ja, nee, eigentlich irgendwie immer noch immer so unwirklich und eigentlich kommen auch die ganze Zeit noch Nachrichten rein. Das wird ja nicht viel weniger. Ich bin ja so langsam so durch, dass ich die ersten Nachrichten alle einmal gelesen habe oder wenigstens versucht habe, irgendwie einen kurzen Daumen nach oben zu machen und mich überall zu bedanken. Aber das Handy steht immer noch nicht so richtig still und man versucht es die ganze Zeit immer zu realisieren. Aber oft bin ich am Tag und denke mir so, nee, das kann wirklich nicht sein. Ich schüttel nochmal so den Kopf. Das ist echt schon sehr, sehr krass, ja.
Also, unvorstellbar, Wahnsinn.
Ja, absolut. Also das ist, um das vielleicht nochmal so ein bisschen dazu sagen, also hast du einen Überblick, wie viel Instagram-Nachrichten, WhatsApps oder sonst was da reingekommen sind? Oder ich habe es, also lustigerweise habe ich beim Livestream irgendwann mal so dein Insta angeguckt und nach dem Schwimmen hattest du, glaube ich, noch ein Zehntel der Follower oder noch weniger, die du mit Zieleinlauf schon hattest. Also hast du irgendwie einen Überblick oder wird da mal angezeigt, wie viele Nachrichten oder sowas dann nachher nach dem Zieleinlauf auf deinen Kanälen irgendwie ankamen?
Ja, also die Nachricht steht ja meist bis 100 da, deswegen kann man sich, es waren mehr als 100 und deswegen konnte man nicht genau alle sehen. Also Abonnenten weiß ich, dass es von 2200 jetzt auf 11.000 jetzt schon hochging. Also 9.000 dazu. Genau, ich glaube, es steigt sogar immer noch. Aber Nachrichten, also die Anfragen, da die ganzen neuen Follower, die schreiben ja auch ganz, ganz viel. Das war echt krass. Und da stehen da immer so da, ja, es sind nur noch 20 oder sowas. Da denkst du, oh, geht ja doch noch. Dann gehst du drauf und dann scrollst du runter, denkst du, ah, jetzt bist du durch. Und dann lädst du die neue Seite. Also das war echt krass. Da sagst du immer so, jetzt sind es nicht mehr viele. Das war echt verrückt und das hat mir jetzt echt auch gestern und am Montag war ich jedes Mal 7 Stunden am Handy und habe versucht, die ganzen Nachrichten zu beantworten. Das war echt sehr, sehr viel. Aber genau deshalb weiß ich es nicht, aber es waren echt viele Glückwünsche und diesmal war es halt auch, dass auch viele Bekannte, auch meine Eltern haben ganz viele Glückwünsche bekommen und auch sogar welche aus der Grundschule und Schule, die jetzt dann schreiben. Also es ging ja doch sehr, sehr weit, dass es viele mitbekommen haben und viele schreiben. Das ist echt schon schön, dass da auch so viel Zuspruch da ist.
Ja, richtig geil. Da sieht man mal, was so ein 73-Weltmeistertitel dann oder so ein Ding, so eine große großes Championship-Rennen, wenn man das gewinnt. Und dann vor allen Dingen auch natürlich alle, die man kennt, dass irgendwie in diesen Schlagzeilen sieht auf allen Medien von jetzt, was du sagst, von der FAZ, Süddeutsche, Sport 1, die Fachmedien natürlich, was es dann für Wellen schlägt und dass dein Hauptjob jetzt nicht Regeneration oder Feiern war, sondern erstmal alle Nachrichten beantworten und zu gucken, wer da überhaupt geschrieben hat und zu reagieren. Also wir haben wahrscheinlich schon gedacht, dass du das immer noch nicht realisiert hast, was du da überhaupt geschafft hast, aber gehen wir mal vielleicht so einen kleinen Step zurück, einfach in die Tage vor das Rennen, bevor wir jetzt über dich noch viel mehr erfahren wollen natürlich. Hast du vor dem Rennen gedacht, dass das so ausgehen kann?
Nee, also ich fand die Startliste eigentlich schon sehr, sehr krass. Also vor allem die erste, die rauskam, da fand ich, boah, hier in den Top 10 wäre schon sehr, sehr stark. Dann so beim Briefing, bei Registration, da sollten wir so unterschreiben, so auf der Tafel, da waren ja nicht mehr ganz so viele da, deswegen dachte ich schon so, muss man sich jetzt unterschreiben oder sind jetzt wirklich nicht da, also ein Pierre Lecour zum Beispiel, der vorher noch in Paris da, wo wurde er, Vierter wurde er, glaube ich, ja. Der da ja eigentlich von der Kurzzeit kommt, da dachte ich, er ist eigentlich ist so ein sehr, sehr großer Favorit. Und der hat da nicht unterschrieben, dachte so, ist er wirklich nicht da oder hat er nur nicht unterschrieben gehabt. Da dachte ich mir so, ja, okay, mit dem Starterfeld wäre jetzt Top 5 vielleicht irgendwie möglich, aber trotzdem nicht für realistisch unbedingt gehalten. Und man muss ja auch echt immer viel zusammenkommen beim Triathlon, dass da finde ich immer so schwer vorher zu sagen, was wirst du auf jeden Fall oder was nimmst du dir vor. Da ist ja so ein langer Tag, da kann so viel zusammenkommen und weiß ja nicht, wie die Gruppen irgendwie, wenn wir dann zu 30 oder sowas vom Rad absteigen, dann kommen wir halt, dann ist ja nur noch Laufen entscheidend, dann weiß man nie, wie es ausgeht, ja. Deswegen habe ich es nicht so richtig davor gedacht, ja.
Und wenn du jetzt das Starterfeld mal ausblendest, so von der Form her, ja, willst du noch, Nils?
Nee, ich wollte nochmal ganz genau, ganz ehrlich, so unter uns quasi, sage ich ja ganz gerne beim Podcast.
Hört ja keiner zu, ne?
Hast du
nee, hört keiner.
Hast du nicht mal mehr im Traum so darüber nachgedacht? Ich meine, du hast ja, muss man schon sagen, im Kraichgau Patrick Lange geschlagen, das war ja schon wirklich sehr souverän, mit Strati zusammen vom Rad gestiegen und dann den Sack zugemacht. Also du warst mit Sicherheit wesentlich dichter dran, ein großes Rennen zu gewinnen, als ich es jemals in meiner Karriere war und meine beste Platzierung auf Hawaii war 22. Und selbst ich habe im Traum ab und zu mal so eine Siegerrede geschrieben. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Hast du noch nicht einen einzigen Gedanken verschwendet, so ganz ehrlich, wo du gedacht hast, boah, jetzt auf der Bahn irgendwie ein Training, das lief richtig gut, wie das sein könnte, wenn du das Ding abschießt?
Na doch, also davon geträumt dann schon. Aber dann nicht so eine Siegerrede schreiben, das habe ich erst danach erfahren, dass ich das machen muss. Aber so vom Ziellauf, also das finde ich aber so, das ist halt bei den schweren Einheiten, kann sich ja mal damit motivieren. Und wenn du dann einmal in den Kreis geschoben hast, dann weißt du, wie geil das Gefühl ist. Da motivierst du dich ja dadurch, dass das einfach unbeschreibliches Gefühl ist, da mit den ganzen Zuschauern da einzulaufen. Und ja, das versuchen wir manchmal so bildlich zu machen. Und dann denkt man sich, ah, wie geil wäre das bei der WM, aber ja, das ist halt sehr, sehr Träumerei, ja. So. Und eher so Vorstellung als Motivation, ja.
Und wie ist dann Realität und Traum im Vergleich?
Ja, nochmal viel geiler. Also die Realität ist nochmal viel geiler, ja.
Ja. Aber konntest du das in der Situation fassen? Weil, also es war wirklich so ein Klassiker, ich habe auch mit Nick geschrieben, ich bin morgens früh aufgewacht und wollte eigentlich nur mal gucken, wie das Schwimmen gelaufen ist und hing dann ununterbrochen eigentlich mehr oder weniger am Screen und konnte das halt alles gar nicht glauben. Wir werden mit Sicherheit gleich auch nochmal das Rennen so mehr oder weniger chronologisch durchgehen. Aber bin dann wirklich hängen geblieben und die letzten anderthalb Kilometer habe ich gedacht, boah, jetzt geht der Junge echt tief. Also deine Fersen sind nicht mehr so richtig hochgekommen. Das sah dann auf einmal mehr nach Ironman aus als nach Halbdistanz. Ich glaube, viel länger hätte das Rennen nicht sein dürfen. Aber wie war das dann, als du abgebogen bist? Wusstest du, hast eine Minute auf Fred und das war doch, muss doch unglaublich gewesen sein. Das war doch wirklich Fassungslosigkeit, oder?
Ja, also das erste Mal, wo ich mir eigentlich dann sicher war, dass ich es gewinne, war dann im Park, wo man nochmal diese auf dem Schotter diese Runde gelaufen ist, wo ich dann ein bisschen versucht habe, mehr die Zuschauer zu genießen, die dann auch echt sehr viele dort waren. Und am Ende nach der U-Turn da geht's dann nochmal da so hoch. Da habe ich dann auch schon so ein bisschen Zuschauer abgeschlagen, habe ich noch nicht, aber da habe ich dann echt schon so, ja, jetzt wird's das was. Und da habe ich mich auch ein bisschen hängen lassen, glaube ich, mit der Technik. Das hatte ich auch gemerkt. Aber muss man auf jeden Fall sagen, die letzten 3 Kilometer Tadenmuskel haben mir auch schon ganz schön der dolle weh. Und ich merke den Muskelkater jetzt auch noch. Also es war schon auch eine sehr muskuläre Ermüdung da. Und dann die letzte Zielgerade, wo du echt dann weißt, du hast eine Minute vor schon, du kannst hier noch mit den Leuten ein bisschen feiern. Da kam ja dann ja auch sogar mir da auf der Zielgerade schon Tränen. Das kam ja sonst in Kraichgau erst danach, aber da kam es ja diesmal dort echt schon, und deswegen ja, wurde auch dieser Zieleinlauf dann sehr, sehr emotional.
Wo wir jetzt schon gerade dabei sind beim Zieleinlauf und diese Emotionen und sowas, das passt jetzt ganz gut. Hast du das dann, also wenn da schon die Tränen kamen, so bei dem Zieleinlauf oder auf der Zielgeraden, sag ich mal, dann hast du es ja wahrscheinlich schon vorher realisiert und im Kopf gehabt irgendwie, dass du gerade in einer sehr, 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 sehr guten Position bist, das Ding zu gewinnen. Wann war so der Moment, dass es vielleicht Klick gemacht hat, dass du gesagt hast, ey, wenn jetzt nichts ganz Grobes mehr passiert, dann schieße ich das Ding hier ab und werde Weltmeister? Und hast du dir dann, so eine Doppelfrage, schon Gedanken gemacht oder überlegt, was das eigentlich heißt, jetzt da Weltmeister zu werden?
Also das erste Mal so drüber nachgedacht hat, dass das was werden können, war nach der ersten Runde, wo ich dachte, ja, jetzt habe ich eine Runde schon geführt, habe eigentlich so eine Minute Vorsprung, es könnte was werden. Dann wurde aber mal eine Zwischenzeit angesagt, dass das weniger wurde. Da dachte ich, oh Scheiße, jetzt kommt doch nochmal jemand näher, was aber wahrscheinlich nicht gestimmt hat, das war nur falsch angesagt. Aber deswegen hatte ich dann eigentlich schon die ganze Zeit noch drauf gedrückt, weil die Strecke war ja echt sehr, sehr anspruchsvoll. Also mit den Bergrunden, da dachte ich mir halt echt, du kannst ja jetzt nicht jetzt schon locker lassen, weil auch eine Minute, wenn du einen Krampf bekommst, dann stehst du da und dann ist es kacke, wenn du da irgendwie überholt wirst. Deswegen habe ich mir gesagt, solange es noch geht, drückst du hier noch aufs Gas, versuchst nur so gut es geht, das Tempo hochzuhalten und kannst dann erst am Ende noch vielleicht ein bisschen mehr genießen. Und dann, wie gesagt, halt in dem Park, die letzten 2 Kilometer habe ich dann ein bisschen rausgenommen und ein bisschen mehr genossen. Da habe ich dann auch wirklich gedacht, jetzt kommt kein Bergabstück mehr, wo du dir irgendwie noch einen Krampf holst. Jetzt sollte es auch passen. Aber so richtig realisiert dabei, dass man jetzt Weltmeister, also klar, dann kommen halt die Emotionen mit den Weinen und sowas, da denkst du halt schon, krass, du bist jetzt Weltmeister, also du hast jetzt echt gerade hier, du gewinnst das Ding, also es ist nicht nur irgendwie so ein kleiner Dorfveranstaltung, du gewinnst echt die Weltmeisterschaft. Da kommen natürlich die Tränen, weil es überwältigend ist, aber genau was man da gemacht hat, versteht man auch nicht, ja.
Das meinte ich. Also genau dieses so, also wäre jetzt die Anschlussfrage noch gewesen, ist es so, was ist jetzt anders dann an so einem Ding, als wenn du etwas gerade selber gesagt, Wald und Wiesen oder Dorftriathlon gewinnst? Also es ist dann wahrscheinlich erst so auch wirklich diese Flut an Nachrichten und was jetzt eben auf dich reinprasselt. Also Nils direkt mit dem Podcast, wir sind jetzt der nächste Podcast, wahrscheinlich hast du noch 30 Anfragen von irgendwelchen Medien und sonst was, die du wahrscheinlich vielleicht noch nicht mal gelesen hast, die sich in irgendwelchen Anfragen noch verbergen im Instagram-Account. Ist es dann so im Nachgang der Unterschied oder hat sich es auch auf der Ziellinie schon ganz anders angefühlt, als ein Wald- und Wiesentriathlon zu gewinnen?
Ja, na, auf der Ziellinie auch schon, weil es ja doch nochmal mehr Zuschauer sind. Und das sind ja echt viele, die ich auch da anfeuern und bejubeln. Und da fühlt sich auch schon anders an, aber klar ist auch diese Auswirkung darauf, das sieht man ja schon deutlich. Und das ist auch nochmal ein deutlicher Unterschied zu den Ironman 70.3 Kraichgau-Sieg. Da war dann zwar auch schon die Glückwünsche recht groß. Das hat mich, glaube ich, da ein Teil gekostet. Diesmal hat es halt 2 Teile gekostet, um alle einmal durchzulesen. Und da kam ja jetzt auch nicht auf einmal jetzt 9.000 Abonnenten dazu. Also da merkt man schon, dass die Weltmeisterschaft nochmal viel größer Reichweite hat. Und ist halt auch das Krasse, was du geschafft hast, weil es halt eigentlich die Besten der Welt am Start waren. Also man muss ja dafür qualifizieren. Das ist ja erstmal schwer, da hinzukommen. Das schafft auch nicht jeder. Und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ja, an dem Wochenende war ich auch in dem Rennen noch ein anderes Rennen, wo es auch so übelst gut besetzt waren und die nur die Hälfte waren jetzt da oder so. Also deswegen, es konnte sich ja jeder gut darauf vorbereiten und deswegen ist halt so krass, dass das dann echt zu gewinnen, ja.
Naja, ich meine, wenn man sich die Liste der deutschen 73-Weltmeister mal anguckt, Michael Rehlert, Doppelweltmeister, Sebastian Kienle, Doppelweltmeister, Jan Frodeno, Doppelweltmeister, jetzt steht da Rico Bogen. Ja. Das ist schon, ich meine, das sind Jungs, mit denen würde man, glaube ich, ganz gerne verglichen werden und auch sehr, sehr gerne in die Ergebnisse, die die Jungs eingefahren haben, anknüpfen. Das Witzige ist, ich habe das dann zusammen mit meiner Frau gesehen, dein Siegerinterview, weil sie halt auch völlig gefesselt war und wie Frauen da manchmal sind, oh guck mal, der ist ja ganz süß mit seinem Babyspeck und so, also jetzt nicht, nichts, weißt du, wie ich das meine. Und dann meinte sie, das ist ja krass, der sieht ja aus wie der kleine Jan Frodeno, der junge Jan Frodeno. Und in dem Augenblick war Welchi, der dann ja das Zielinterview gemacht hat, hat dann ja auch gesagt, you're looking like the young Frodeno. Also wirklich genau in diesem Moment, da mussten wir dann natürlich beide total lachen. Und dann hast du ja relativ souverän reagiert und hast gesagt, ja, so das, was der geschaffen hat, das würde ich auch gerne. Das traue ich mir. Und nicht, das traue ich mir auch zu, aber das kam schon sehr, sehr souverän. Weißt du um deine Qualität? Ich meine, du bringst ja wirklich alles mit. Du bist ein paar Wochen vor dem Rennen Zweiter in Tübingen in der Bundesliga geworden, was wahrscheinlich auch sehr, sehr wenige realisiert haben. Da musste ich auch so ein bisschen schlucken, als ich das gesehen habe, was du halt einfach auch für eine Pace mitbringst. Also, dass du jetzt nicht einfach nur ein absolut Top-Schwimmer bist und eine absolute Radmaschine, was man vorher gedacht hat vielleicht im Kraichgau oder auch beim Ironman Lanzarote 73, wo du ja auch schon weggefahren bist, da dann beim Laufen noch so ein bisschen gelitten hast und Vierter geworden bist. Aber dass du halt auch diese Grundpace hast in der ersten Bundesliga, die ja wirklich ausgesprochen hohes Niveau hat, dann Zweiter zu werden. Also weißt du einfach, was du kannst, bist dir dessen bewusst und verfolgst das ganz klar?
Ja, meine Stärke ist wahrscheinlich, dass ich überall sehr, sehr gutes Niveau habe und jetzt nicht überall irgendwo so eine kleine Schwäche habe. Das hat ja auch Jan Frodeno wahrscheinlich so ein bisschen ausgezeichnet, dass er meist so als Zweiter, Dritter rumgefahren ist und dass aber, wenn also jetzt ein Ergebnis steht, ja auch überall Vierter im Schwimmen, fünfte Radzeit und fünfte Laufzeit und am Ende steht es dann trotzdem ganz oben. Das macht es wahrscheinlich dann aus, dass man halt überall sehr recht gut ist, aber jetzt nicht eine Schwäche hat und jetzt nicht irgendwo der Überläufer ist, sondern aber eine Schwimmschwäche hat halt, ja. Und deswegen weiß ich da schon, dass da Potenzial drinsteckt. Das Laufen war halt bis zu dieser Saison eigentlich noch so meine Schwäche immer so. Weil ich ja vom Schwimmen kam, hatte ich da noch so Probleme, das dann richtig aufzubauen. Aber ich denke halt durch jetzt die Jahre, wo ich jetzt auch relativ gut verletzungsfrei durchkam, dass ich das jetzt halt ganz gut gegeben hat und ich finde halt wichtig, dass die Bundesliga mit einzubauen, dass da die Grundständigkeit noch vor allem in den jungen Jahren drin bleibt und das hätte ich jetzt auch so nicht erwartet, dass da nochmal dieser Schritt an der Grundständigkeit kommt, dass ich jetzt zweimal sogar Zweiter in der Bundesliga wurde, einmal im Schliersee und einmal in Tübingen. Deswegen, ja, finde ich es auch krass, aber ich denke, das lässt sich halt ganz gut verknüpfen, so die Mitteldistanz und die Kurzdistanz und ich hoffe halt, dass es da jetzt noch so gut die nächsten Jahre weitergeht und ja, dann in ein paar Jahren dann auch auf der Langdistanz dann auch was möglich ist, ja.
Ja, was möglich wird mit Sicherheit sein. Aber nee, Nick, mach du mal.
Ich finde es super spannend, weil ihr das gerade angesprochen habt. Einmal so das Ding, Zweiter in der Bundesliga mit Tübingen. Ich habe natürlich auch das erste Mal so richtig deinen Namen dann im Kraichgau gehört. Also vorher hatte ich dich auch gar nicht auf dem Schirm. Liegt aber auch an mir, shame on me, weil wir so die Bundesliga und ich die Bundesliga auch sehr, sehr wenig irgendwie verfolge. Und habe dann jetzt nach der WM natürlich auch nochmal geguckt, jetzt im Vorbereitung zum Podcast, alles so ein bisschen durchgelesen. Ihr habt da ja auch einen ganz geilen Blog, die Bogens, und da schreibst du dann auch irgendwelche Berichte dann immer über die Rennen und das dann in Tübingen. Bei dem Rennen, was Nils eben angesprochen, wo du dann einfach saustark gelaufen bist, um den zweiten Platz zu sichern, aber auch schon sauhart Rad gefahren bist mit, was ich jetzt gelesen habe, im Schnitt 400 Watt. Also es sind ja auch Werte, wo Nils schon gesagt hat, die einfach auch da schon Weltklasse sind. Wenn man sowas liest, hätte man vielleicht schon mal, wenn man sich gut vorbereitet hätte, solche Blogs gibt's im Internet, hätte man Bescheid wissen können, dass du auf jeden Fall jemand bist, der da definitiv für die mindestens mal die Top 5, was du gesagt hast, gut ist für so eine WM. Und wenn ich das jetzt mal zusammenrechne, einfach nur mal kurz so, ich werfe das jetzt mal in den Ring. Zweiter in der Bundesliga, 73 Weltmeister geworden. Und eigentlich ist er dann so diese, vielleicht die nächsten Jahre, diese PTO 100 Kilometer Distanz gar nicht mal so scheiße für dich.
Ja, ja, das habe ich ja die nächsten Jahre da dort ganz gut starten zu können. Es war ja immer dieses Ranking-Problem, dass man ja Top 30 braucht. Und ja. Und die Wildcards hatte ich halt nach Kraichgau angefragt für die US Open. Da habe ich es aber dann nicht bekommen. Genau, und dann Singapur haben sie so gefragt, ob ich das machen will, aber da wollte ich ja jetzt nicht wegen der WM, weil ich das mit dem Reiseaufwand zu groß gefunden hätte. Und genau, jetzt gestern wurden die Listen aktualisiert, ich bin jetzt 29.
ich glaube, du kriegst jetzt auch eine Ridecard.
Ja.
Ich habe das so ein Gefühl, dass das klappen könnte. Dass es da irgendwo vielleicht noch in der Schublade eine Wildcard gibt für den 73 Weltmeister. Aber ja, auch smart, dass du nicht jetzt sagst, okay, die Möglichkeit, da sind nur 20 Leute am Start in Singapur und ich kann mir da mal einen PTO-Platz sichern und die Möglichkeit ist jetzt vielleicht mal da. Und ich sage, ich greife zu, ich habe mich eh für die WM vorbereitet, das ist jetzt irgendwie eine Woche vorher, also wäre jetzt wahrscheinlich von der Form auch nicht komplett schief gegangen irgendwie, dann aber trotzdem ja auch so smart zu reagieren und zu sagen, nee, ich lass die Chance jetzt einfach mal, ergreift die nicht nur, weil sie da ist, die Möglichkeit, sondern lass die ziehen und entscheide mich vollen Fokus auf die WM, wo ich, was dann wahrscheinlich ja auch, also offensichtlich dein Saisonhighlight war und wo ihr auch gezielt drauf hintrainiert habt. Und da dann so ein Ding abzuliefern, ist natürlich super geil. Und hast du da überlegt, Singapur, also habt ihr da hin und her überlegt so im Team, machen wir es nicht oder war sofort klar, nee, voller Fokus, Weltmeisterschaft und egal, was es da für Möglichkeiten gibt, links und rechts. Also was bist du da so für ein Typ?
Wir hatten halt für US Open angefragt und da kam dann so die Rückantwort, mal sehen, ob US Open und willst du Singapur starten, deswegen war schon fast klar, in US Open wird es wahrscheinlich mehr Leute geben, die ja starten wollen und Singapur nicht mehr so richtig. Und dann haben wir uns da schon mit meinem Trainer, habe ich mich da zusammengesetzt und gefragt, ja, wollen wir es wirklich machen? Ich war ja vorher im Höhentrainingslager und da, das weiß man nicht, ob es perfekt gewesen wäre und das mit dem Reiseaufwand war es dann einfach viel zu viel. Also dort die Zeitumstellung, da ist ja auch noch auch andere klimatische Zonen. Deswegen haben wir gesagt, nee, wir haben uns eigentlich dieses Jahr Ziel gesetzt, bei der 70.3 WM da gut zu performen. Deswegen machen wir auch dieses Jahr den Fokus da drauf und dann nächstes Jahr kommen wir dann schon in die PTO auch Rennen rein. Das haben wir uns dann so rum entschieden und das war ja dann auch die richtige Entscheidung, aber dass wir jetzt gleich, also jetzt die E-Mail bekommen haben und gleich gesagt haben, nein, mache ich nicht. Das war jetzt nicht so, aber wir haben es schon kurz strategisch abgesprochen, aber war jetzt auch nicht eine Frage von 2 Wochen, wo wir gesagt haben, na, wollen wir es nicht doch machen. Das war ein Telefonat, wo wir es ganz gut so die Pros und Kontras da aufgestellt haben und dann haben wir uns dafür entschieden, ja.
Lass uns mal ein bisschen auf die Vorbereitung eingehen, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Ich glaube, das Rennen brauchen wir jetzt gar nicht mehr so viel zu rekapitulieren. Kommen wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen bei einzelnen Punkten, aber das hast du auch schon viel in Interviews erzählt auf den anderen Kanälen. Du hast gesagt, du hast dich in der Höhe vorbereitet. Du trainierst ja bei Josef Spindler, selber auch ein ganz erfolgreicher Langdistanzathlet gewesen, der ja dann so die Trainingsphilosophie von Brad Sutton übernommen hat. Ich weiß nicht, ob er immer noch so arbeitet. Ich glaube, Brad Sutton arbeitet immer noch ohne wattgesteuertes Training, was Josef ja aber auf jeden Fall macht. Wo warst du in der Höhe? Und erzähl mal so ein klein bisschen, ob du so dieser klassische 30x800 Meter Brad Sutton Athlet bist mit 40 Wochenstunden oder wie ihr das Ganze angeht.
Nee, also der Josef Spindler war ja mal Co-Coach von Brad, glaube ich. Deswegen hat er sozusagen so ein bisschen Hintergrundwissen von ihm, aber würde schon sagen, dass er sein eigenes Stil jetzt hat und es ist mehr wissenschaftlich bei ihm auch und nicht nur haut drauf und Umfang. Das hatte mich auch schon Patrick gefragt, ich bin mit ihm, ich war in St. Moritz, in der Höhe war ich da, da bin ich mal mit ihm gelaufen, da meinte er, na, machst du nur Umfang und sowas? Da meinte ich, nee, warum? Weil er es halt von der Brett-Sattenschule sozusagen kennt und ich meinte da so, ja, also in den normalen Wochen haben wir eigentlich echt jetzt oft nur so 25 Stunden trainiert. Was finde ich, geht da eigentlich noch? Klar, jetzt in der unmittelbaren Vorbereitung, jetzt in der Höhe, war noch mal eine 30-Stunden-Woche dabei, aber das ist jetzt bei mir eigentlich nicht Standard. Genau deswegen ist es, finde ich, noch humaner Umfang, aber halt auch mit Intensitäten gespickt. dass wir auch immer mal Entitäten reinbringen und jetzt nicht nur lange Sachen machen. Und genau, und das mit meinem Coach da, Joe, ist halt das Coole, dass man sich immer ganz gut abspricht. Also wir sprechen uns sehr oft ab, wie können wir das anpassen. Wir haben jetzt nicht nur so ein Strukt hier vorgegeben, Trainingsplan, irgendwie 2 Wochen Trainingslager wollen wir das machen und zieht das so durch, oder wenn du es nicht machst, dann ist scheiße, sondern passen es meist so 2, 3 Tage gibt es meist so, und dann passen wir es aber nochmal an, wenn es mir gerade nicht so gut geht oder wenn es dann doch besser läuft, kann man auch nochmal schauen. Aber das ist mal halt sehr offen und flexibel. Ich kann auch mal sagen, ich würde das ganz gut finden oder so, und da ist er auch offen. Deswegen finde ich das ein ganz guter Austausch zwischen Trainer und Athlet. Und das finde ich, macht es auch aus, da dass man da auch, also ich bin so ein Athlet, der gern was mit zum Reden hat. Klar gibt es wahrscheinlich auch manche, die einfach nur strikt nach Plan abtrainieren wollen, aber ich bin so einer, der gerne auch ein bisschen damit Einfluss haben will, und da bin ich halt sehr dankbar, ja, dass es so klappt.
Cool. Wie lange war denn
so? Also ganz interessant, also schon so eine klassische.
Also wir waren 3 Wochen da. Genau, also 3 Wochen höher. Also tatsächlich war ich 10 Tage in St. Moritz, erst mit Franz Löschke dort, und dann bin ich 10 Tage auch rüber nach Livigno gegangen, weil dann halt Franz schon gefahren ist, und dann war ich mit dem Leonard Arnold dann noch in Livigno. Der war ja auch Zweiter da in Thun. Genau, deswegen habe ich halt sozusagen meinen Ort gewechselt, aber 3 Wochen in die Höhe war es sozusagen, ja, genau.
Und habt ihr dann zusammen trainiert oder habt ihr einfach nur zusammen gewohnt, oder war es dann wirklich so, dass ihr dann auch abgestimmt habt, Franz, was hast du auf dem Trainingsplan, dass du dann vielleicht mit deinem Coach Joe absprichst, hier, der Franz macht das und das, können wir da vielleicht das so anpassen, dass wir zusammen trainieren, und das gleiche dann auch bei Leo, oder ist es dann schon so, dass du quasi von Joe die Vorgabe gibst, das und das trainierst du, und dann hängen sich entweder die anderen beiden rein oder du machst halt dein Ding alleine?
Ja, nee, wir haben es halt schon versucht abzustimmen, dass halt, weil es bei mir halt immer nicht ganz so weit voraus geplant wird, bin ich dann meist eher der sich dann ein bisschen mehr anpasst. Und Joe versucht dann halt, also ich sag, ja, die trainieren das und das, und Joe versucht es runterzubekommen. Aber klar, die beiden haben sich ja eher auf die Langdistanz vorbereitet, die WM in Nizza. Deswegen hat es nicht immer geklappt. Aber genau, mal so 4-5 Stunden Radausfahrt hat auch bei mir ganz gut geklappt. Deswegen konnten wir da schon ganz gut zusammenfahren und auch mal ein paar Intervalle zusammen. Aber dass wir jetzt komplett das gleiche trainiert, war es nicht, aber weil halt auch ein bisschen der andere Fokus bei denen war.
Ja, klar. Und wie viele Wochen bist du vor der 73-Weltmeisterschaft dann aus der Höhe runtergekommen? Also bist du unmittelbar davor oder eine Woche? Seid ihr da klassisch 14 bis 21 Tage danach, so dieses Zeitfenster?
Ich war jetzt 10 Tage.
Okay.
Also nach der alten.
War das schon erprobt oder war das so ein bisschen über den Daumen? Oder weißt du, war das jetzt schon das 2. oder 3. Höhentrainingslager und du weißt, dass du 10 Tage, nachdem du aus der Höhe kommst, gut performen kannst?
Nee, tatsächlich war es das erste Mal so richtig Höhentrainingslager, war ein bisschen risikoreich, aber hat er doch gut funktioniert, ja.
Ja. Ich schätze, dass ihr diese 10 Tage jetzt beibehalten werdet.
Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ja, aber also ich muss auch echt sagen, direkt danach habe ich mich auch nicht so geil gefühlt. Also ich hatte ja auch die Woche davor so einen kleineren, wie ich gesagt habe, Dorf-Triathlon gemacht, also bei mir gleich in der Umgebung. Einfach nochmal so einen Sprint-Triathlon, um so ein bisschen wieder nochmal diese Wechseltraining und Koppelzeug reinzubekommen. Und da ging es zumindest schon ganz gut, aber es war so der erste Tag und es war nach 4-5 Tagen. Aber jetzt direkt aus der Höhe im Wettkampf kann ich mir nicht ganz so gut vorstellen. Also da muss man wahrscheinlich in der Höhe anders trainieren, dass man die letzte Woche nicht mehr viel macht, dann geht es wahrscheinlich auch. Aber ich hatte in der Höhe halt noch ganz gut trainiert und deswegen hat es dann mir in 10 Tagen ganz gut geklaut. Ich hatte mich auch schon in der Woche jetzt vor Finnland, also in Finnland, wir kamen ja Mittwoch da an, Donnerstag habe ich dann noch so eine kleine wichtigere Einheit oder nochmal so eine kleine Vorbelastung gemacht. Die hat sich schon sehr gut angefühlt. Da waren die Werte auch schon besser als vor Kraichgau. Da habe ich schon mal zu meinem Coach gesagt, also ich bin eigentlich fitter als vor Kraichgau, jetzt könnte es besser werden. Genau deswegen, ja, so hat es ganz gut gepasst, ja.
Was ist das für eine Einheit? Magst du das sagen, wenn du sagst, das ist die klassische Einheit, die ihr vor Kraichgau gemacht habt und jetzt auch wieder gemacht habt?
Ja, also meistens machen wir dann 3x10 Minuten auf dem Rad, G2 ist bei uns, weil es ein bisschen normaler Begriff ist, den jeder kennt, aber so Easy Speed oder so Schwelle, also so unter der Schwelle noch, auf jeden Fall.
Also so 73 Race Pace?
Ja, ungefähr, also jetzt war es noch ein bisschen niedriger sogar, aber also ungefähr, ja, genau. Und dann noch 5x800 als Koppellauf.
Und was fährst du dann? Also bist du dann auch so 360, 370 Watt gefahren und hast gemerkt, wow, Halleluja, das läuft, und dann beim Laufen dementsprechend 315er, 320er Schnitt, oder wie sieht das dann
ja,
aus?
Ja, Rad war ich so 350, glaube ich, gefahren. Aber das war auch eigentlich so angepeilt, 350 bis 360, aber da bin ich vielleicht 350, aber halt mit einer relativ niedrigen Herzfrequenz. Da habe ich schon gemerkt, dass eigentlich noch mehr gehen würde wahrscheinlich, und laufen, sollte ich halt in 3,20 laufen, bin dann 3,15 relativ spielend gelaufen und dachte mir so, im Laufen läuft es gerade echt ganz gut, ja. Ja.
Also du hattest quasi schon am Donnerstag vor dem Rennen den viel zitierten No Chain Day und hast gedacht, Halleluja, wenn jetzt noch 3 Tage mehr Ruhe rankommen, dann kann das vielleicht mit der Top 5 Platzierung am Sonntag wirklich was werden.
Ja, also da lief es eigentlich schon sehr, sehr gut, und da dachte ich mir schon, ah, es läuft schon fast zu gut. Man sagt ja auch mal, wenn es zu gut davor läuft, ist es immer nicht gut. Ich hatte ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass es manchmal besser läuft, wenn die Woche davor richtig scheiße war. Deswegen habe ich gehofft, jetzt nicht, dass es jetzt gerade gut läuft und dann am Wettkampftag nicht mehr. Deswegen hatte ich mich eigentlich sogar gefreut, dass der Samstag nochmal ein bisschen schwerer lief. Da habe ich nochmal so kurz.
Hat Nick doch recht mit seiner Theorie.
Das ist ja diese Saison meine Theorie, dass es einfach so sein muss, dass die Race Week nicht zu 100% optimal ist, dann kriegen wir hier die besten Ergebnisse. Aber ist auch völlig egal, ob gut oder nicht. Am Ende zählt nur der Race Day, und was da natürlich du abgefackelt hast, war saugeil. Lass uns trotzdem nochmal kurz einmal aufs Rennen eingehen.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Also aus deiner Perspektive, geh mal gerne so ganz kurz durch. Schwimmradfahren, Laufen. Wie hart war das jeweils, und was hast du so gedacht? Bist du da, wo du sein musstest? Hast du Zwischenzeiten bekommen? Also wie war so die Inside-Perspektive im Rennen? Nimm uns mal einmal ganz kurz mit durch das Rennen vom Sonntag.
Ja, also beim Schwimmstart stand ich neben Blumenfeld gleich, dachte ich so, oh geil, gleich hier neben amtierenden Weltmeister stehen, und links neben mir halt Justus Nichlag. Also ich wollte mich neben Justus eigentlich irgendwo stellen, und Blumenfeld stand halt zufällig auch daneben. Genau, aber es war eigentlich echt ganz guter Start, da war auch nicht so Gedrängle, und dann war schon so ein kleiner Zug irgendwie von rechts aufgemacht worden, wo ich mich da recht schnell schon auf 4. Position einreihen konnte, und bis zur ersten Boje eigentlich so ein relativ gutes Tempo, nicht mit zu viel Anstrengung schwimmen konnte. Dann wurde es nach der ersten Boje ein bisschen zu locker, da dachte ich mir schon, gehst du jetzt vor, und weil es war so ein bisschen Tempo verschleppt, und dadurch kam also von hinten noch so ein bisschen die Leute aufgeschwommen, wodurch dann so neben mir 2, 3 andere Leute noch waren, und wenn du mal so viel neben dir schwimmen, wird es immer anstrengend. Also hinter jemandem schwimmen ist super, aber wenn auch neben dir jemand das Wasser wegkriegt, dann ist echt immer, macht sich immer so das Leben unnötig schwer, was einfach nicht so viel Spaß macht. Das hat sich leider dann bis zur nächsten Boje auch noch gezogen, wo die ganze Zeit neben mir jemand war, wo durch den anstrengender schwimmen wurde. Nach der letzten Boje hatte ich dann gesehen, dass dann vor mir die Lücke aufgeht, und da dachte ich, ja, jetzt komm, lass mich jetzt hier vorschwimmen, ich kann das vorschwimmen, aber ich komme nicht aus meinem Nebenmann weg, das ist immer die Kacke, du kommst da nicht raus, aber und deswegen hatte ich mich entschieden, noch ein bisschen mehr links zu schwimmen und da rauszukommen und diese Lücke dann halt zu schließen, und deswegen bin ich dann halt an 4. Position auch raus aus dem Wasser, konnte dann mit einem ganz guten Wechsel als Zweiter aufs Rad gehen, hinter Justus, kam er nicht gleich in die Schuhe rein, wodurch erstmal eine kleine Lücke bei Justus zu Justus war, genau, die ich dann mit dem Matthias dann geschlossen hatte. Dann waren wir eigentlich zu dritt mal kurz weg. Da dachte ich mir so, ja, geil, jetzt bist du hier genau da, wo du sein wolltest, gleich von Anfang an ein hohes Tempo und nicht eine große Gruppe. Und Matthias und Justus, das sind ja auch starke Radfahrer, dachte ich, vielleicht kommen wir sogar zu dritt weg, oder mal sehen, ob noch mehr dazukommt. ja, im Endeffekt kam dann ja noch Jan, glaube ich, dann irgendwann ran und dann ja später auch noch Fred und, also Max kam ja, glaube ich, mit Jan und so und Fred. Genau, und dann irgendwo bei der Zwischenzeit waren wir erstmal 5 Deutsche oder sowas und noch, ja, noch der Franzose. Da habe ich mir echt dabei auch schon gedacht, ja, hier deutsche Meisterschaften. da hatte ich sogar gesehen, dass da eine Zeitschleife ist. Da dachte ich mir schon, jetzt kommen bestimmt auf Instagram viele Fotos davon und sagen so, hier sind ja die deutsche Meisterschaften heute hier vorne. Großartig.
Also man hört, du warst, wenn du solche Gedanken hast, warst du definitiv nicht am Anschlag.
Richtig spannend. Ja. Richtig geil, sorry, dass ich kurz reingrätsche. Ich habe hier eben vor dem Podcast mit Fred einen Podcast aufgenommen für What the Funk. Und Fred hat an der gleichen Stelle exakt das gleiche gedacht und gesagt.
Ja, ja.
Also wirklich, ja, aber, saugeil.
Und ja, was ich eben auch noch gedacht habe, Rico, ich glaube nicht, dass Christian Blumfeld durch Zufall neben euch stand. Ich glaube, der hat sich sehr wohl vorher angeguckt, wer in den letzten Rennen sehr, sehr souverän vorne geschwommen ist und wer die entsprechende Radpower hat. Ich glaube, der wusste ganz genau, dass Justus ein extrem starker Schwimmer und auch Radfahrer ist und du auch. Also ich glaube, da unterschätzt du die Norweger. Der wird seine Hausaufgaben gemacht haben und wird schon sehr, sehr bewusst neben dir gestanden haben.
Aber er hat sich als Erster gestellt, also wir kamen eher zu ihm. Das war ja andersrum.
Ah, okay.
Also,
okay, jetzt, gut, dann ist meine Theorie.
Schon wieder aufgefallen hier. Scheiße.
Meine Theorie ist zerstört. Ich hab gedacht, er hat sich an den guten deutschen Nachwuchstalenten orientiert.
Die ersten 10 durften sich ja so aufstellen und er wurde als Erster aufgerufen. Also er hat sich wahrscheinlich relativ gerade so ruhig aufgestellt. Er stand nicht ganz links, was mich gewundert hat, aber er stand relativ gerade so ruhig zur ersten Boje sozusagen. So hat er wahrscheinlich erstmal Theorie, aber wenn er als Erster hinstellen, kann man sich natürlich auch nicht zu jemandem stellen. Da kommt ja nur jemand zu dir. Deswegen konnte er es halt so nicht machen, ja. Sonst hätte er es vielleicht so gemacht, ja.
Aber krass, das heißt, du warst wirklich so in der Anfangssituation, weil ich habe nur kurz mit Jan geschrieben auf Instagram. Und der musste ja wirklich einmal richtig, richtig tief gehen. Also es war ja auch so eine Situation, wo er so ein klein bisschen in eine Gefahr geraten ist, einen Penalty zu bekommen, weil er halt in einem Kreisverkehr sehr, sehr dicht rangekommen ist, eigentlich überholen hätte müssen. Und ich glaube, dann ist er doch zurückgefallen und ist dann an der ganzen Gruppe vorbeigefahren und ist richtig tief gegangen, um die Lücke zuzufahren zu euch. Und hat das strategisch, taktisch echt schlau gemacht in der Situation, hat die Situation gut erkannt. Aber das klingt so, als wenn du tatsächlich eigentlich von Beginn des Rennens an alles unter Kontrolle hattest. Also du hattest keinen Zeitpunkt, wo du irgendwie gedacht hast, jetzt muss ich ein bisschen tiefer gehen, als ich eigentlich wollte, um beim Schwimmen dabei zu sein. Ich meine, man hat gesehen, wie Fred da rausgekommen ist aus dem Wasser. Der hat gepumpt wie ein Maikäfer. Also ich freue mich schon auf den Podcast, Nick. Der sah wirklich sackfertig aus, als der durch die Wechselzone gelaufen ist. Aber bei dir klingt es so, als wenn wirklich alles sehr, sehr kontrolliert war.
Ja, das war echt, da nach 20 Kilometer Rad habe ich mir gedacht, ja, ich bin echt so wie ich sein wollte und muss jetzt nicht übelst ranfahren an die erste Gruppe. Da habe ich mich echt schon gefreut. Wo ich mal tief gehen musste, war dann, wo Fred dann die Antacke gesetzt hat. Also erst war Max Speer da vorne, da wo dieses berühmte Bild dann wahrscheinlich stand ist, wo alle da waren. Dann ist er mal vorgegangen. Ich weiß nicht genau, wie viele Kilometer es war, aber
28.
Ja, da ist er vorgegangen und hatte so eine Lücke gerissen und der Mattis war eigentlich, glaube ich, dahinter und der hat schon da abreißen lassen, dachte ich, kann er nicht mitfahren und deswegen bin ich dann Max und Mattis, glaube ich, an beiden vorbeigefahren und dann versucht wieder an Fred ranzufahren. Das war sehr hart und dann ging ja auch noch recht lang die Attacke. Also ich glaube, ich hatte mal eine Runde gedrückt, das waren irgendwie 10 bis 12 Minuten oder sowas, wo wir echt da ganz schön hart gefahren sind. Da war es mal so, wo man echt tief gehen musste. Was ich dabei eigentlich noch ganz gut verkraftet habe, weil ich halt bis dahin noch nicht ganz so schnell fahren musste. Und genau, dann wurde es halt immer noch, dann haben sich ja Mattis und Fred immer mal so gegenseitig noch ein bisschen gebettelt, wo manchmal ruhiger wurde, manchmal wieder andere. Das war dann schon anstrengend. Da muss ich auch mal Lob zusprechen, dass er schon ganz schön aufs Gaspedal gedrückt haben, die beiden. Und genau am Ende hat er es dann ja sogar noch geschafft, Fred. Die letzten 5 Minuten hat er ja nochmal einen ganz guten Attacke gesetzt, wo es die letzten 4 Kilometer noch war, wo ich dann gesagt habe, oh, jetzt nochmal feste Beine fürs Laufen holen, will ich nicht unbedingt. Und ich dachte, so viel rausholen können sie jetzt nicht mehr. Deswegen hat es da dann auch nicht mehr versucht, dann unbedingt mitzufahren. Ja, aber
Fun Fact, in den letzten 6 Kilometern hat Fred und ihr dann wahrscheinlich auch noch entsprechend mehr, 50 Sekunden nochmal auf die große Gruppe hinten gut gemacht.
Hat auch nochmal so viel.
Ja, ja. Also es hat nochmal richtig viel gemacht. Und also super interessant jetzt. Ich habe das ja jetzt alles schon gehört von Fred, was so Freds Insights waren. Kommt hoffentlich heute Abend der Podcast. Will ich jetzt nicht alles doppelt erzählen, aber um es ganz kurz zu machen, also es war genauso, wie du gesagt hast, dass Fred nach vorne gekommen ist, an die Gruppe ran, sich kurz erholt hat, 3 Minuten, dann eine Attacke gesetzt hat, gesehen, er kommt nicht weg und hat gesagt, er fährt jetzt einfach hart weiter und macht den Kienle und immer wenn er vorne ist, fährt er so hart, dass ihr hoffentlich auch alle müde Beine bekommt, also getreu nach dem alten Kienle-Motto, if it's hurting me, it's hurting them. Und am Ende hat er halt gesagt, so, wo er sich dann abgewechselt hat mit Matisse und am Ende nochmal vorgegangen ist, haben sich so diese, wenn er vorne gefahren ist, so diese 380, 390 Watt auf einmal wieder sehr hart angefühlt und dann habe ich so gedacht, ja, und dann hast du mal attackiert oder was? Und meinte, ja, ich habe dann gedacht, wenn es mir jetzt weh tut und ich dann nochmal jetzt richtig hart fahre, dann tut es den anderen noch mehr weh. Und da hat er dann halt nochmal die Attacke gesetzt. Ja. Und hat da am Ende seine 5 Minuten Peak vom ganzen Radfahren gesetzt.
Ja, das fand ich krass, dass es da sogar nochmal war. Also kam es mir nicht noch vor, dass ich schlechter wurde, sondern er hat wirklich nochmal angezogen. Ja. Ich dachte mir schon, jetzt kann ich wohl nicht mehr, aber nee, die haben echt nochmal Attacke gemacht, ja.
Und wie war das dann für dich? Also du hast gesehen, die Lücke geht auf zu Fred. Hinten sind Max ist rausgedroppt, aber Justus war noch da, Strati war noch da, der Brite war noch da.
Ja.
So, wie war dann dein Mindgame? Also, wie ging es weiter? Was hast du gedacht? Hast du dich nur auf dich fokussiert? Hast du gesagt, ich fahre jetzt hier meine Pace bis zur Wechselzone? Du hast schon gesagt, ich mache mir die Beine nicht kaputt. Wie ging es dann weiter?
Ja, also, wie gesagt, ich wollte dann nicht mehr unbedingt dann nochmal versuchen, wieder dran zu bleiben oder ranzufahren, weil ich dachte, ein bisschen besser, frischere Beine fürs Laufen wäre gut. Und deswegen, ich hatte dann schon nochmal jemanden vorgewunken, also Jan kam nochmal vor mich, Strati, aber er konnte dann auch nicht mehr zufahren, also da waren die schon so 100, 200 Meter weg oder sowas. Deswegen sind wir dann ein ganz angenehmes Tempo, würde ich sagen, dann auch die letzten 4 Kilometer reingerollt. Aber sonst war ich halt oft dann in dritter Position gefahren, deswegen wusste ich jetzt gar nicht, ob die sich da hinten abgewechselt haben, aber wahrscheinlich nicht. Ich habe mir gedacht, mach jetzt dein Ding, du holst dir mit einem guten Wechsel wieder schon ein bisschen Zeit auf, was dann ja auch ganz gut geklappt hatte. Und ich denke, war jetzt nicht so die schlechte Entscheidung, da nochmal ein bisschen Körner zu sparen, ja.
Hast du denn dann gleich beim Loslaufen gemerkt, dass du gute Beine hast? Also das merkt man dann ja doch meistens relativ schnell. Also oftmals sind so die ersten 500 bis 1000 Meter so ein bisschen holprig und dann kommt man ja eigentlich rein, weil was ich wirklich sehr souverän fand, war, wie du das Loch zugelaufen bist. Das war ja jetzt keine Harakiri-Aktion, sondern bist ja wirklich sehr stetig an die beiden rangelaufen. Hast dann aber von außen betrachtet ja schon eine Attacke gesetzt, die sich aber irgendwie über 2-3 Kilometer durchgezogen hat, bis du diese Minute rausgelaufen hast. Also erzähl mal so von diesem Moment, wie du rausgelaufen bist, wie gesagt, wie deine Beine waren, ob du sofort realisiert hast, ey, heute habe ich gute Laufbeine. Und wie du dann an den Jungs vorbeigelaufen bist und die Führung übernommen hast.
Ja, also ich hatte irgendwie gleich von Anfang an ganz gute Beine beim Laufen. Das war halt das Krasse. Ich hatte halt das Gefühl, auch beim Kraichgau war es auch schon mal so, dass ich gleich geile Beine hatte. Deswegen dachte ich mir, kann es diesmal auch wieder so gut werden. Es ging ja erstmal die Rampe hoch und dann wieder runter. Deswegen dort hat man auch nicht so richtig gemerkt, ob es gut geht oder nicht. Aber dann ging es ja gleich durchs Stadion durch. Und da waren auch gleich schon viele Zuschauer und da hat sich gleich schon super angefühlt und ich hatte schon gemerkt, ich komme ein bisschen näher zu den beiden Jungs da vorne. Und dann ging es ja eigentlich die 2 Kilometer so einen stetigen Anstieg an und da kam ich weiß nicht, ob es 3-4 Sekunden pro Kilometer ran war und deswegen dachte ich mir, ja, läuft jetzt halt so nicht auf einmal mit dem Sprint zu, sondern eher gut, dass du jetzt nicht drüber gehen musst, sondern dass es gut geht. Und dann, wo ich hinter dem war, dachte ich mir halt, ja, es ist eigentlich, ich könnte jetzt auch schneller laufen und deswegen dachte ich mir, komm, versuch's es gleich. Und es ging, da waren wir eigentlich an den höchsten Punkten und dann ging es eher ein bisschen runter und ich wusste, dass ich ganz gut runterlaufen kann. Deswegen habe ich da eine kleine Attacke gesetzt, um vorbeizulaufen und dann den guten Schwung mitzunehmen. Und dann ab da war es dann eigentlich die ganze Zeit nur noch Hauptsache Vollgas und so lange schauen, wie es geht, ja. Und bis 3 Kilometer vor das Ziel waren die Beine auch noch sehr gut und dann hat man es dann doch gemerkt, dass du was gemacht hast.
Wusstest du oder hast du auf die Uhr geschaut, wie hart du die Attacke gelaufen bist oder hast du einfach gedacht, ich laufe jetzt so hart ich kann da vorbei? Hast du den Plan gemacht oder hast du einfach gedacht, ich beschleunige jetzt mal und guck drauf oder hast du es irgendwie kontrolliert, was das für eine Pace war, dass du das auch laufen kannst oder rein bei viel?
Ja, ja, beim Gefühl, weil ja, es war ja doch sehr wellig. Also man konnte jetzt nicht genau sagen, ja, ich laufe die ganze Zeit 320er Pace. Auch da oben ging es dann wieder runter, dann ging es wieder hoch und dann ging es ja mal übelst lange runter, wo man 3 Minuten Pace hinbekommen hat. Also das kann man nicht genau sagen. Es war eher nach Gefühl, dass jetzt nicht meine Beine auf einmal übelst viel Laktat reinbekommen, sowas nicht, sondern dass es noch gut anfühlt und aber schon ein bisschen zügiger ist, ja.
Hast du denn überhaupt auf die Uhr geguckt oder machst du generell die Rennen? Also ich habe teilweise auch Athleten, die Rennen komplett ohne Uhr machen, weil ich finde, wirklich so bis Halbdistanz kann man das eigentlich bei vielen noch ganz gut hinbekommen. Oder bist du jemand, der dann doch guckt und sagt, ah, ich wollte jetzt hier eigentlich 3,20er Schnitt rennen, im Flachen laufe hier nur 3,25, also drücke ich ein bisschen mehr? Oder hast du das wirklich komplett nach Gefühl gemacht?
Also bei dem Kurs war es halt schwer, nach Pace genau zu laufen. Meist habe ich dann ja, die Schrittfrequenz auf meine Uhr, dass ich da ja, die Schrittfrequenz so halte, wie ich es halten will.
Was peilst du da an? So 100, 170, 175 oder was habt ihr da so als Zielfrequenz?
Ja, meist 175, ja. Ja. Ich war halt eher einer, der zu große Schritte gemacht hat und das ist ja eher so sehr ermüdend und deswegen achte ich eher darauf, dass ich das halt irgendwie halte und klar, also den Kilometer lassen wir schon mal anzeigen. Wenn jetzt die Rundenpace kommt, dann gucke ich meist auch schon drauf. Aber bei dem Kurs war es echt so, okay, ich laufe immer noch eine 3,20, das ist gut, das kann ich laufen. Und war jetzt aber nicht so, okay, ich muss mehr draufdrücken. Oder wenn es jetzt hochging, da war dann mal ein 3,38. Das war jetzt nicht so, ah shit, eigentlich bist du zu langsam oder sowas. Also bei dem Kurs kann man echt nicht gut pacen. Da geht es halt mit dem zweiten noch ein bisschen besser, aber den hatte ich jetzt auch nicht direkt. Da war ich so ungefähr die Watt, die ganz gut sind, die ich ganz gut schaffe. Da kann man noch ein bisschen mehr schauen, aber mehr gucke ich halt auf die Schrittfrequenz. Aber diesmal habe ich echt nicht oft auf die Uhr geguckt, sondern eher nach Gefühl gemacht die ganze Zeit immer, ja.
Mega spannend. Und was hattest du am Ende für eine Schrittfrequenz? Hast du schon geguckt?
Ich glaube, ich hatte im Schnitt 175, ja.
Ah ja, spannend. 175, und du bist ja schon sehr groß, oder? Was bist du, 1,90 groß?
Ja, 1,91, ja.
Ja. Ja, mega spannend. Also finde ich sehr interessant. Und hattest du einen Punkt, wo dich quasi so dieser Druck von außen, also wo du gemerkt hast, ey, ich bin jetzt hier gerade dabei, Weltmeister zu werden, also wo dich das nicht beflügelt hat, sondern wo es eher so ein Druck war. Also es gibt es ja auch, dass du dann auf einmal unrhythmisch wirst, deinen Stil verlässt, dass du womöglich irgendwie Seitenstechen bekommst, weil du halt realisierst, du bist hier gerade dabei, etwas zu schaffen, was halt vor mir, ja, wie gesagt, Leute wie Relat Kindo und Frodeno geschafft haben und du bist erst 22. Also ich weiß gar nicht, bist du der jüngste 73-Weltmeister aller Zeiten? Also es gibt ja Amateure, ja, die sowas ankündigen, aber du hast es, glaube ich, wortwörtlich gemacht, oder?
Ja, nee, ich glaube, ich hatte jemand recherchiert, dass ich der Jüngste wirklich bin, ja. Der Jüngste und ich glaube auch die schnellste Zeit bei den 73-Weltmeisterschaften.
Ja, beides.
Ja, das beides sogar, ja.
Aber hat dir das irgendwann mal Druck gemacht?
Schlechten Druck hast du nicht gemacht, nee. Irgendwann, also nach einer Runde und nach 30 Kilometer, habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt noch verlieren würde, wäre ein bisschen doof, weil ich jetzt so lange vorne war.
Das ist geil. Wenn sie jetzt, ja, das wäre echt ein bisschen blöd jetzt. Das war echt, das habe ich so lange hier vorne gelaufen, ja, jetzt laufe ich weiter.
Ja, geil. Aber dass ich jetzt schlechter Druck kam, weiß nicht, ja.
Ja, aber jetzt mal so im Livestream. Die Attacke auf Fred und Mathis war so souverän und du warst sofort auch weg. Und man hat auch so, dann war die Kamera natürlich sofort auf dich drauf und man hat auch gesehen, okay, du gibst jetzt richtig Gas und das Gesicht wird auch immer verknautschter. Und dann habe ich gedacht, boah, krass, der setzt jetzt eine richtige Attacke. Aber so dieser Kampf und dieses Gesicht hat sich auch bis zum Ende, bis auf die letzten, ich sag mal, 1,5 Kilometer gefühlt auch nicht mehr geändert. Also es sah schon so aus wie ein Lauf, der auch so voll on the edge war und dass du da auch alles rausgepresst hast, was irgendwie drin war.
Ja, also von den Beinen hat sich halt nicht ganz, jetzt nicht angefühlt, als wäre es komplett all out, aber war schon so, dass ich die ganze Zeit fokussiert war und dranbleiben musste und halt auch, weil ich halt einmal die falsche Zwischenzeit angesagt wurde, dachte ich halt auch, oh Scheiße, nach einer Runde, jetzt kommt doch wieder näher, jetzt dachte ich, jetzt muss ich doch weiter auch drauf drücken, sonst hätte ich vielleicht da schon ein bisschen ruhiger gemacht. Aber genau, deswegen war es eigentlich schon die ganze Zeit, dass ich mich fokussiert habe und dran geblieben bin. Und hinten raus wurden halt die Muskeln ja dann auch noch sehr, sehr fest, aber ja, es war schon anstrengend, das war jetzt nicht ein lockerer Lauf, ja.
Krass, du hast ja eben erzählt, dass du jetzt mit deinen Eltern noch auf dem Rückweg bist, auf dem Campingplatz in Schweden. Waren nur deine Eltern an der Strecke, weil du hast ja im Interview erzählt, dass normalerweise deine Schwester immer dabei ist, die jetzt aber gerade hochschwanger ist. Ist sie mittlerweile Mama geworden oder steht es immer noch aus?
Gestern früh kam es.
Ja. Oh, lass mich raten, der Sohn heißt Rico. Oder ist es eine Tochter geworden?
Da heißt sie auch Rico.
Nee, dann heißt sie Taylor.
Nee, heißt Arvid, aber also ein skandinavischer Name, ja.
Ah, cool.
Meine Eltern waren mit, meine Freundin war aber auch mit, und mit meinem Radsponsor Q war ich halt auch untergebracht in der Unterkunft. Und da war halt auch der Manager, Fotograf, hier Bike-Mechaniker und alles dabei. Also ich war echt gut versorgt da. Okay. Und deswegen hatte ich ein gutes Team um mich, die mich da auch echt die Tage vorher gut unterstützt haben und alles abgenommen haben. Baut natürlich noch ein bisschen mehr Druck auf, wenn alle wegen dir mitkommen und du dann richtig verkackst. Das ist auch mal ein bisschen scheiße, aber so lief es echt gut. Und da können wir auch danach noch ein bisschen anstoßen und ein bisschen feiern in der Gruppe. Genau. Und da jetzt bei Bianca auch alles gut ging und es dem Kleinen und Bianca gut geht, sind es gerade sehr viele gute Nachrichten in Familie Bogen. Genau, darf man sich nicht dran gewöhnen, dass so viel Gutes auf einmal kommt.
Ja, richtig geil. Ich habe nur noch eine Sache, also du hast gerade erzählt, ihr habt noch dann bei euch in der Unterkunft angestoßen, weil Fred hat im Podcast von einer nicht so rühmlichen Weltmeisterschaftsfeier erzählt, weil nichts mehr offen war, sind die dann im McDonald's gelandet. Ihr habt dann schon nochmal angestoßen in der Unterkunft und habt da dann schon noch das auch vernünftig nochmal gefeiert ein bisschen.
Ja, also wir hatten so eine geile Villa, also es war eigentlich ein großes Haus von irgendwelchen, die es eigentlich nie vermieten. Die hatten gesagt, die fahren jetzt in ein Sommerhaus, weil es 6.000 Leute nach Lahti kommen und eigentlich nur 3.000 Unterkünfte da sind. Deswegen haben die Haus sozusagen freigegeben, aber es war echt sehr, sehr schönes Haus mit großem Garten. Und da hatten wir halt am Abend dann auch ihr Grill angeschmissen. Wir hatten vorher schon Bier gekauft, und mit Sekt hat angestoßen und genau, deswegen war es im Voraus, war es schon da, wäre doof gewesen, wenn es 20er geworden wäre, dann wäre es nicht lustig geworden, aber oder dann hätte ich wahrscheinlich nicht mehr so gut gefeiert, aber genau, so war das eigentlich alles schon vorher eingekauft und wir mussten jetzt nicht zu McDonald's gehen.
Irgendwer hatte da einen guten Riecher.
ja, schon.
Aber sensationell, aber erzähl mal, wie war das so danach? Ich meine, die Weltmeisterschaften Ironman, egal ob volle Distanz auf Hawaii oder auch 73 Weltmeisterschaften. Das ist ja auch immer so ein Get-Together der ganzen Sponsoren. Greg Welch, ich weiß nicht, ob er immer noch auch für Oakley arbeitet, hat ja lange Zeit das Management für die Profiathleten von Oakley gemacht. Dann sind sämtliche Radsponsoren sind da. Viele Leute, wie gesagt, auch von Ironman. Und dann kommt da jetzt der junge Rico aus Leipzig, der natürlich schon mal ein Ausrufezeichen im Kraichgau gesetzt hat, aber den vermutlich von diesen VIPs, nenne ich sie jetzt einfach mal, tatsächlich keiner auf der Fahne hatte. Wie war so dieses danach? Also, oder auch ein Blumfeld. Hat ein Blumfeld dir gratuliert? Ist der im Ziel zu dir gekommen und hat gesagt, alter, würdiger Nachfolger? Oder hast du den im Ziel gar nicht mehr gesehen? Also, das würde mich mal interessieren, wie so quasi die Szene auf dich reagiert hat. Ich meine, Strati und Fred, das sind ja nun auch wirklich absolute Buddies, die sich dann in den Arm hingen. Da standst du dann, überhaupt nicht verloren, daneben rum. Aber ich habe ja auch auf Instagram dieses eine Boyband-Bild gepostet, weil das war wirklich, ich meine, ihr seid irgendwie immer noch zwei junge oder drei junge Typen. Also auch Strati und Fred sind ja immer noch sehr, sehr jung und habt da gerade die 73-Welt auf den Kopf gestellt. War das cool oder hast du gedacht, boah, jetzt irgendwie, weil du ein schüchterner Typ bist du ja nicht. Du wirkst ja schon irgendwie wie so eine extrem coole Socke und sehr, sehr abgeklärt. Also gab es da Berührungsängste von deiner Seite oder von deren Seite? Erzähl mal, wie das war.
Also Plumi hatte mir auf Instagram danach geschrieben. Ich hatte ihn jetzt tatsächlich im Ziel nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob wir da gerade hinten standen oder schon Zielgerben hatten. Ich weiß nicht genau.
Na gut, der Typ kam halt auch 20 Minuten nach dir ins Ziel, glaube ich.
Ja, ich kann sagen. Und dann ist er direkt in Flieger ins Höhentrainingslager oder so.
Ich glaube, er kam echt lange nach uns rein. Ja, also ihn hatte ich danach nicht mehr gesehen und aber er hat mir auf Instagram geschrieben, congrats made and strong race und so. Also es war ganz nett von ihm, nette Geste. Genau, und ja, ich habe mich natürlich auch für die beiden gefreut, dass wir da jetzt da zu dritt drei Deutsche auf dem Podium haben. Und mit Strati habe ich ja jetzt auch schon in Kraichgau und Luxemburg zusammen ein Rennen gemacht, deswegen verstehen wir es auch recht
Tiefen
gut, denke
geteilt.
Ich.
Oder?
Ja,
ja, das stimmt.
Genau. Stimmt. Ja. Und mit Fred war ich ja in Nürnberg, waren wir ja in einer Trainingsgruppe. Deswegen verstehen wir uns auch alle ganz gut, denke ich. Klar, wahrscheinlich nicht ganz so dicke wie Strati und Fred zusammen, aber ja, haben uns da echt, glaube ich, alle gut gefreut, dass wir da drei junge Deutschen da ganz vorne sind. Genau, und jetzt die Zeit ist danach, ist natürlich schon recht wild, dass jetzt da viele Management-Anfragen kommen, die jetzt mich managen wollen und Sponsoren-Anfragen kommen jetzt natürlich auch rein und muss jetzt alles in Ruhe aufarbeiten, dass man jetzt nicht jeden hier auf jeden Fall gleich Ja sagt, sondern sich Gedanken macht, wer jetzt da Sinn macht und was dann auch für die Zukunft dann zusammenpassen kann, ja.
Und so Jungs wie Lionel Sanders und Sam Long und Co. und Talbot Cox und so, sind die dann auch ein bisschen zu dir gekommen? Also quasi die ganze Insta-Welt und haben mal am neuen Weltmeister geschnuppert? Oder gut, Lionel Sanders war jetzt wahrscheinlich nicht ganz so happy nach seiner Disqualifikation.
Nee, er kam nicht. Sam Long hatte mit meiner Freundin geredet, also der hatte mich wahrscheinlich gesucht, da war ich noch bei der Dopingkontrolle und da hat er mit meiner Freundin lange geredet und hat ganz erstaunlich gesagt, wie das überhaupt möglich ist. Erst ein Profi-Jahr und jetzt schon Weltmeister und so.
Also er war neidisch, war sehr, er war neidisch.
Ja. Also das fand ich auch süß, was er dir erzählt hat. Genau, und aber jetzt sonst die so einer hat mir jetzt nicht nochmal geschrieben, ja. Ich weiß nicht, ob er mir jetzt auch noch folgt, aber also Plumi und Gustav Eden folgen mir jetzt auch und so auf Instagram. Aber
oh, Ritterschlag.
Genau, ja, die beiden. Aber es ja, sieht natürlich auch geil aus, nach den beiden dann da in der Weltmeisterliste dann zu stehen. Das hatte ich dann auch mal aufgerufen. Es gibt jetzt auch schon Wikipedia-Artikel von mir und da steht es auch irgendwie drin und so. Und das sieht schon alles ganz geil aus.
Ja, ich glaube, das wird auch tatsächlich noch dauern, bis das so sagt. Ich meine, es ist ja wirklich so, wir hatten das einmal auf Hawaii, 97, Thomas Hellriegel vor Jürgen Zeck und Lothar Leder. Dann nochmal Frodo vor Kienle und Patrick Lange. Und jetzt halt Bogen vor Funk und Stratmann. Das ist schon irgendwie, ja, schon was Besonderes. Und wie gesagt, die anderen sechs sind auch alles keine Luftpumpen. Also da seid ihr wirklich extrem guter Gesellschaft. Ich glaube, das wird wirklich noch so ein bisschen dauern. Hast du dir schon, wie geht die Saison weiter? Also hast du noch Rennen vor dir, dass du sagen willst, okay, da will ich jetzt noch dieses Jahr angreifen? Oder ist es jetzt so ein Schlag, also im positiven Sinne, so ein Durchbruch, so ein Durchschlag, dass du sagst, nee, ich glaube, ich mache jetzt erstmal
Off-Season-Races.
Off-Season-Races, guck tatsächlich erstmal, wer jetzt mein Management übernimmt und gehst dann quasi 2024 an oder hast du noch Pläne dieses Jahr?
Also diese Woche mache ich halt tatsächlich ruhiger. Das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, wenn es nicht so gut gelaufen wäre. Weil es ja doch schon eine recht lange Saison war. Im März ja schon in Lanzarote eingestiegen. Aber ich mache jetzt schon noch den letzten Wettkampf jetzt in der Bundesliga mit Team Berlin da in Hannover. Also da will ich den noch mitnehmen, aber es ist halt wieder ist so ein Doppelsprintrennen, also ganz kurzer Sprint. Also genau
ist jetzt schon dieses Wochenende, oder? Am Maschsee?
Ja, diesen Samstag, ja. Heute war ich das erste Mal wieder so ein bisschen laufen, da haben sich beide noch nicht gut angefühlt. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen besser wird bis zum Samstag. Ja, aber genau, danach erstmal keine Rennen mehr geplant. Und dann vielleicht nochmal Ende Oktober dieses Challenge-Rennen in Frankreich. Ist ja noch irgendwie eins. Und vielleicht dann im Dezember nochmal gleich Daytona dann nochmal in Amerika nochmal was machen. Aber ja, also die beiden sind so ein bisschen ins Auge gefasst worden, aber ja, genau, wollte erstmal ein bisschen ruhiger eigentlich fahren nach dem Saisonhighlight und dann vielleicht nochmal neu aufbauen, ja.
Ja, sehr spannend. Gucken, was du noch mitnimmst und ob die Pläne so bleiben oder nicht, weil ich glaube, es ist ja jetzt auch nach so einem Ding, hat man jetzt schon häufiger gesehen, merkst ja jetzt schon, was da auf dich zukommt. Auch wir dann unter anderem, du hängst im Podcast Interviews, die du gibst, ob du dann da den Fokus nochmal hast und so Bock hast, nochmal einen zweiten Aufbau zu machen und die Saison. Also wir werden es auf jeden Fall verfolgen, ob du dann nochmal race. Und sonst, ja, wer Bock hat, einen Weltmeister racen zu sehen, ab nach Hannover, würde ich sagen.
Ja.
Machst du dir angucken, da bin ich mal gespannt, wie die Beine da sind. Die Ergebnisse gucke ich mir auf jeden Fall an. Weil, nach dem Ding jetzt ein Supersprint. Es gibt wahrscheinlich optimalere Vorbereitungen, aber vielleicht klappt es ja ganz gut.
Was Blumenfeld kann Bogen noch erst recht.
Ja, aber da müsste nicht Hannover, sondern irgendwie noch, keine Ahnung, dreimal um die Welt fliegen und irgendwie in die Höhe oder so. Sonst ist das ja nicht krass genug.
Ja, hoffentlich wird es nicht so peinlich, dass ich jetzt hier nicht irgendwie 30 oder sowas werde. Aber,
du, ich glaube, das ist völlig egal. Ich glaube, du kannst sogar Letzter werden und wirst der gefeierteste Athlet an der Startlinie sein am Hannover. Also ich glaube, da musst du dir wirklich gar keine Gedanken machen. Lass uns noch mal ganz kurz so einen kleinen Blick in die fernere Zukunft liefern, weil ich meine, man hat selten einen Weltmeister. Also Nick, ich weiß gar nicht, du hattest natürlich schon Weltmeister vor dem Mikro. Wir hatten Hell on Wheels hier vor dem Mikro, aber ich glaube jetzt
vor zwei Wochen, Simon Henseleit.
Ja, Teamweltmeister, stimmt. Aber das hat er selber runtergespielt. Nein, Quatsch, aber du hast es gesagt, jetzt so nächstes Jahr hättest du schon Bock, dann diese PTO-Serie mitzunehmen, natürlich, aber hast auch gesagt, nochmal Geschwindigkeit ausspielen, irgendwann nochmal Langdistanz. Also hast du gemeinsam mit Joe das schon so einen Masterplan, dass ihr gesagt habt, also jetzt auch vor Lachteam, dass ihr gesagt habt, so komm, wir lassen uns mal versuchen, irgendwie in dieses PTO-Ranking reinzunehmen. Das ist jetzt eine Sache, die irgendwie total Spaß macht, die gerade total am Kommen ist, auch kommerziell, aber dann natürlich doch auch im Hinterkopf Hawaii. Ich habe so ein bisschen jetzt gesehen, dass du vermutlich bei Hitzerennen, wobei Kraichgau war, glaube ich, auch warm, aber Lanzarote war jetzt nicht so wahnsinnig optimal, Luxemburg war jetzt auch nicht so wahnsinnig optimal, also Hawaii wird wahrscheinlich für dich dann auch so ein Rennen sein, was eine Herausforderung sein wird, da dann auch mit den Bedingungen zurechtzukommen. Finnland war jetzt doch so ein bisschen anders, aber habt ihr da schon so ein 3, 4, 5 Jahresplan oder ist es mehr so von Jahr zu Jahr geplant?
Also erstmal eigentlich nur die nächste Saison dann, wo wir mehr Mitte- und PTO-Rennen machen wollen und da noch keine Langdistanz, auch wenn ich jetzt da qualifiziert sein soll für Hawaii als 30er, denke ich mir, dass die Quali werde ich mir auch schon irgendwie anders nochmal holen können. Genau, und ja, also ich will selber auch jetzt noch nicht ganz übelst schnell auf die Langdistanz gehen. Damit ja, glaube ich, auch so ein bisschen verheizt. Aber wenn wir, in welchem Jahr wir es jetzt genau machen, das ist jetzt noch nicht so groß gemacht, dass wir es irgendwann machen, ist uns schon sicher, aber jetzt noch nicht ich habe noch nicht gesagt, ja, 2024 auf jeden Fall oder so, dass man uns auf uns zukommt dann, ja.
Also es ist jetzt nicht so, dass für dich das der große Traum ist, Hawaii-Champ zu sein und dass du sagst, oh, ich möchte jetzt doch irgendwie so früh wie möglich, weil ich meine, wenn du qualifiziert bist, ich weiß nicht, wann nächstes Jahr die PTO-Serie vorbei ist, aber sozusagen Abschluss, ein bisschen im Pazifik feiern, ist ja so schlecht eigentlich nicht. Und ich meine, Hell on Wheels war tatsächlich, glaube ich, 24 bei seinem Hawaii-Sieg. 26 war er, glaube ich. Aber ein bisschen Erfahrung sammeln ist ja auch nicht so schlecht, wenn du schon als 73-Weltmeister qualifiziert bist. Was ich übrigens sehr cool finde, dass diese Regelung immer noch Bestand hat, weil da ändert sich ja auch mehr oder weniger jährlich was. Aber das finde ich schon wirklich seitens Ironman auch recht cool.
Ja, man muss ja aber, glaube ich, einmal noch, weil man muss davor einen Ironman noch finishen davor.
Guck mal, da sind sie dann doch wieder so.
Also genau, habe ich mir nicht durchgelesen, aber irgendjemand hat gesagt, du musst nur einen validieren, sozusagen. Genau, und das Ironmans im Jahr sind wahrscheinlich dann doch zu viel.
Definitiv, hast du recht.
Aber das jetzt als Traum Weltmeister auf lange Distanz habe ich schon, also, aber das heißt nicht, dass ich das auf jeden Fall jetzt schon nächstes Jahr machen muss. Das kann man ja auch noch später machen, ja.
Erstmal Weltmeister, PTO.
Ja, genau. Da gibt es ja auch die coole Serie jetzt, ja.
Ja, ich meine, das ist ja jetzt so dieses Spannende, ne? Das ist, die tun sich da zusammen mit World Triathlon, dann hast du das erste Mal neben eben der WTCS da auch eine offizielle Weltmeisterschaftsserie eben über die längeren Distanzen, was ja auch sicherlich für nächstes Jahr nicht nur von Preisgeldern und Sponsoren und Zuschaueraufmerksamkeit super interessant ist, sondern auch einfach ein spannendes Ding zu gucken, wer wird da Weltmeister, wer gewinnt die Einzelrennen. Und ich meine, wenn du da reinkommst, ist ja ein mega Ziel. Und wie ich schon gesagt habe, mit deinem Stärkenprofil, was du jetzt einfach gezeigt hast, über saustarke kurze Bundesliga-Rennen und eben jetzt die 73-Distanz ohne wirkliche Schwäche irgendwo, bin ich schon gespannt. So, wenn du sagst, da fokussiere ich mich drauf, wo kann es da hingehen? Finde ich sehr spannende Überlegung. Und also ich würde geil finden, dich da 2024 zu sehen, um zu gucken, was da geht in der Serie. Also
ja, finde ich. Ist cool. Das aber eigentlich, ist das zweigeteilt, einmal die Cups da, wie sie jetzt gemacht haben, auf dem ganzen Kontinenten und dann noch die Serie, die Weltmeisterschaft.
Du sammelst da Punkte. Also es ist dann wie ein WTCS-Rennen halt. Du sammelst bei den einzelnen PTO-Races Punkte und am Ende gibt es ein Grand Final, okay, schätze ich mal, und da wird der Weltmeister gekürt dann.
Aber jetzt nicht, dass dann 8 Rennen sind oder so von PTO, sondern wahrscheinlich auch nur die 4 oder 5 und dann.
Ich weiß nicht, wie viel du einbringen kannst. Ich glaube, da gibt's noch keine, also zumindest habe ich noch keine Regeln gesehen, wie es jetzt genau laufen wird, wie die Wertungen zustande kommen und wie es dann sein wird. Also wahrscheinlich gibt's dann, also meines Wissens gibt's halt 5 Rennen. Und weiß nicht, ob du dann 3 oder 5 oder wie viel auch immer in die Wertung mit einbringen kannst, die dann dazu zählen, um Weltmeister zu werden. Also du musst ja auch nicht alle WTCS-Rennen machen, um Weltmeister zu werden.
Ja, ja. Nee, aber genau das, hoffe ich, dass da dabei sein kann und da auch die Rennen, wo er immer stark gesetzt ist, ist ja fast immer wie eine Weltmeisterschaft, dass ich da auch mit vorne mitmischen kann, ja.
Ja gut, und dann geht es natürlich nächstes Jahr im Dezember ganz klar nach Neuseeland, denn wie wir eingangs schon gesagt haben, die deutschen 73-Weltmeister bisher sind nicht nur einmal Weltmeister geworden, sondern sind alle Doppelweltmeister. Also ja, wir wollen natürlich keinen Druck aufbauen, aber so ein Back-to-Back. Ja. Ich glaube, das haben sogar, also ich glaube, Michael und Sebi haben das beide gemacht. Michael hat ja damals, glaube ich, sogar 2,5 Jahre jedes 73-Rennen gewonnen, wo er gestartet ist.
Ach echt? Krass.
Also das, ja, das war schon, ja. Das ist ja wahrscheinlich sogar vor deiner Zeit, aber das vergisst man auch immer, dass das wirklich eine absolute 73-Maschine war. Also ja, das ist schon extrem stark. Super spannend. Ich hätte jetzt noch ganz viele Fragen bezüglich Training, weil ich das sehr interessant finde, was du erzählt hast. Dass du gesagt hast, ihr habt jetzt im Laufen gearbeitet. 25 Stunden finde ich jetzt auch wirklich, wo man sagen kann, da kannst du ja locker nochmal 5, 6, 7 Stunden pro Woche raufpacken, einfach nur was das Volumen anbelangt. Wenn ihr sagt, ihr arbeitet über die Schrittfrequenz, dann scheint ihr auch technisch zu arbeiten. Wenn du sagst, du hast vorher eine zu hohe Schrittfrequenz gehabt, was meiner Meinung nach auch ganz klar damit was meiner Meinung nach auch ganz klar damit zusammenhängen wird, dass du jetzt verletzungsfreier bist, weil eine höhere Schrittfrequenz in der Regel einfach auch weniger Impact bedeutet und damit dann auch mehr Kilometer. Also ist das so ein Punkt, wo ihr sagt, denn wenn man jetzt anschaut, ist das natürlich so die Stellschraube, wenn du jetzt mit dem Blumenfeld zusammen vom Rad steigst oder mit dem Jason West zusammen vom Rad steigst, an der du am ehesten vermutlich noch schrauben kannst, denn beim Schwimmen und Radfahren bist du ja schon das Maß aller Dinge, also da bist du ganz vorne mit dabei. Ist euch dessen bewusst, aber habt ihr auch schon für nächstes Jahr so einen Masterplan, dass ihr sagt, da versuchen wir mal ein bisschen mehr übers Volumen zu gehen oder arbeitet ihr viel an der Technik? Das würde mich nochmal interessieren, dass du vielleicht da so ein paar Insights mal verrätst.
Also ja, ich denke auch, dass beim Laufen auf jeden Fall die größte Schwerpunkt noch drauf liegen sollte für die nächsten Jahre, dass da noch mehr am meisten rausholen kann, aber haben wir jetzt noch nicht genau drüber geredet, wo wir jetzt dann noch mehr machen. Klar, denken wir auch, dass dann beides noch, dass man im Umfang halt immer noch höher gehen kann. Das geht auch noch im Laufen. Also bin ich aber sowohl im Rad und im Laufen eigentlich noch nicht an der Grenze. Also da, wenn ich da sehe, dass viele im Radfahren 12 Stunden eigentlich fast jede Woche abreisen, da komme ich mir eigentlich fast schlecht vor. Da weiß ich immer gar nicht, wie ich dann trotzdem noch vorne mitfahren kann, wenn ich eigentlich nur so 6 bis 8 oder sowas habe. Also in normalen Wochen jetzt in Dresden auch mal so mehr über 10, aber ja. Aber ich denke, ja, hat mir jetzt mein Trainer noch nicht verraten, wie wir dann noch da höher kommen wollen, aber ich denke, jetzt, wie es dieses Jahr so funktioniert hat, wenn wir das so aufrecht erhalten, mit jetzt nicht gleich übelst den Umfängen hoch, passt es so ganz gut. Und wenn man ohne Verletzung durchkommt, denke ich, geht da noch Schritte nach vorne, ja.
Na, du bist 22, das wäre schlimm. Das wäre schlimm, wenn dann nur noch ein Schritt nach vorne geht. Ich glaube, da gehen noch verdammt viele Schritte nach vorne. 73 Weltmeisterschaften sind immer irgendwie so ein Sprungbrett. Letztes Jahr war es Mika, der dann mit Platz 4 für Riesenaufsehen gesorgt hat. Jetzt bist es du, der mit Platz 1 für noch viel größeres Aufsehen gesorgt hat. Also wirklich brutal spannend. Und vor allem bei dir dieses Jahr, wie gesagt, auch mit dem Sieg im Kraichgau, ja irgendwie auch mit den zwei zweiten Plätzen im Schlesien und Tübingen. Und dann ja doch aus eine durchaus konstante Saison. Und das halt irgendwie Rennen wie Luxemburg, wo es dann halt nicht so gut läuft. Sind das Rennen, die dir dann irgendwie zu denken geben? Also wo du dann auch irgendwie den Weg anzweifelst, den du oder den ihr geht? Oder bist du da einfach so, ja, passiert halt, es gibt auch schlechte Rennen?
Ja, also bei Luxemburg war es schon die Hitze. Deswegen haben wir dafür eigentlich eine Erklärung. Da war es über 30 Grad, wahrscheinlich dann in der Sonne so 35 Grad. Und das kommen wir nicht so gut. Da müssen wir noch mehr dran arbeiten. Versuchen wir auch. Aber genau, da müsste ich halt noch mehr die Hitzetrainings einbauen und sowas. Deswegen würde ich da schon stark sagen, dass da doll an der Hitze lag. Und deswegen, ja, muss man sagen, die Saison war echt sehr, sehr stabil, konstant. Was man ja, ich bin ja doch sehr viel gestartet, was man auch erstmal hinbekommen muss. Und ja, das ist halt, das denke ich, das ist gut, dass wir die Wettkämpfe gut einbauen, also dass wir das sozusagen als gutes Training immer sehen. Da jetzt nicht immer übelst drauf hin tapern, aber jetzt auch nicht die Woche schon dreimal schnell Lauf gemacht hat und dann ist die vierte Mal schnell laufen auch beim Wettkampf, sondern sagen wir, ja, dann ist der Wettkampf eine gute Einheit. Guter 5 Kilometer Schnelllauf. Ich gehe jetzt auch nicht an einen Wettkampf und sage, nee, heute machst du nur als Trainingslauf, du darfst nur eine 3:30 laufen, dann finde ich, muss ich auch nicht einen Wettkampf machen. Deswegen wollen wir sagen, ich sage halt immer so, ja, den Wettkampf würde ich gerne machen, dann guckt halt mein Trainer, ja, wie kriegt man den guten das Wochenpensum rum, schiebt dann ein bisschen was rum und das halt dann gut passt und deswegen habe ich es halt irgendwie so hinbekommen, dass viele Wettkämpfe auf einem sehr hohen Niveau waren. Genau, und ich hoffe, dass ich das aufrechterhalten kann. Im Alter wird es wahrscheinlich noch schwerer, wenn man noch ein bisschen mehr Regeneration braucht. Aber genau, ja.
Naja, also erstmal geht es, glaube ich, bis 28, 30 geht es erstmal bergauf.
Bis du in das Alter kommst, hast du noch wirklich ein paar Jahre Zeit.
Ja. Das ist gut zu hören, ja.
Ja, aber mega spannend. Also richtig geil, einfach zu sehen oder zu hören, wie ihr arbeitet und das auch so, man weiß ja nicht und hört dann irgendwo, guckt nach so einem Ergebnis, wer ist denn der Trainer? Oh, wie Nils schon gesagt hat, Joe Spindler, oh, vielleicht hier ist Sutton, der trainiert schon 40 Stunden, aber Pustekuchen. Alles mit Hand und Fuß, sehr bedacht, überall noch Luft nach oben. Also ich würde sagen, da steht für die Zukunft vielleicht noch sehr, sehr interessante Zeiten an und vielleicht auch nochmal, ich meine, wie du selber gesagt hast, ich kann es jetzt auch nicht so 100% sagen, eine oder die schnellste 70.3 Zeit bei der WM, die da jetzt schon zu Buche steht, dürfen wir, glaube ich, gespannt sein, was da in Zukunft noch so alles von dir kommt. Und eins kannst du dir sicher sein, als Dark Horse wirst du nirgendwo mehr an der Startlinie stehen jetzt.
Ja, das hatten viele gesagt, ja. Nach Kraichgau hatten ja eigentlich schon viele gesagt, ja, jetzt würde ich immer jeder kennen. Vor der WM war ich trotzdem irgendwie immer nicht so richtig in den Medien, dass mich trotzdem noch nicht so viele auf der Rechnung hatten. Aber ja, das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so vorkommen.
Definitiv nicht. Nee, aber klar, da siehst du auch wieder, die WM ist natürlich nochmal eine andere Sache. Und wenn du dann einfach irgendwie die Lionel Sanders, Sam Longs, Christian Blumenfels und alle anderen Favoriten da auf der, auch gerade die Internationalen auf der Liste stehen hast, da haben gerade die internationalen Medien und sonst was natürlich nicht unbedingt einen Kraichgauer verfolgt. Die haben da vielleicht die Ergebnisliste gesehen, aber nicht die Art und Weise, wie da Rennen gestaltet werden. Und von der deutschen Bundesliga haben die natürlich, also sage ich ja selber, ne, das ist sowas, was auch dann jetzt dein Ergebnis im Schliersee und Tübingen ist zum Beispiel diese Saison auch komplett bei mir vorbeigegangen. Das ist so das, was man, ja, wo man, hatten wir mit Simon ja auch schon viel drüber gesprochen, so dieses Thema Kurzdistanz und vor allen Dingen dann auch noch Bundesliga und so, kriegt man irgendwie auch leider sehr, sehr wenig immer mit, was da passiert, wer da welche Ergebnisse abliefert. Und da sieht man einfach mal, wie jetzt dieses 70-3-Ding hatten wir am Anfang schon einfach natürlich nicht nur national, sondern international auch einen ganz anderen Stellenwert hat. Und ja, das Ding zu gewinnen heißt einfach was ganz anderes, als dann Zweiter in der Bundesliga zu werden, natürlich.
Ja, das wundert mich eigentlich, also, dass die Bundesliga doch so wenig Reichweite hat, also da ist echt so, dass wieder zweier Platz wurde, kamen, glaube ich, 15 Abonnenten oder sowas dazu, also nicht vergleichbar mit den Ironman. Also ich bin da dran, kann man es mal ganz, ganz gut sehen, ob es Reichweite hat oder nicht, und klar, die von der Bundesliga, die kennst ja alle, das ist ja immer eher so ein Familientreffen mit den ganzen Freunden, die kenne ich natürlich auch schon vorher und haben dir gefolgt, aber ja, also auf jeden Fall, also Ironman hat nochmal viel, viel größere Reichweite und dann die Weltmeisterschaft halt geht über die ganze Welt noch. Das sieht man jetzt auch so, wo die Abonnenten herkommen, kommen jetzt aus Russland und USA, nicht Russland, hier Brasilien folgen mir jetzt Leute, wo ich denke, hey, okay, wir haben das jetzt gesehen, ja, aber ja, da merkt man schon, dass man auf der ganzen Welt ist, da was das gezeigt wird, ja.
So weit ist es schon gekommen, dass quasi der Erfolg an Insta-Likes und Insta-Followern...
Es liegt hier ran.
Das ist die gültige. Stimmt, vom PTO, ja. Genau. Ja, nee, so weit ist es schon gekommen. Aber das Coole ist ja tatsächlich bei dir, und das finde ich einfach wirklich sehr gut, dass du tatsächlich die Rennen machst, auf die du Bock hast. Also, dass du halt einfach auch sagst, ey, ich habe Bock wieder, oder ich möchte einfach auch weiterhin diese Bundesliga-Rennen machen, was ja auch total schlau ist, und dich nicht versteifst und trotzdem halt sagst, das lässt sich mit 70-3-Rennen total gut kombinieren. Ich habe Bock, jetzt irgendwie dann auch in die PTO-Rennen reinzukommen, weil das halt einfach gerade auf der Halbdistanz das Maß aller Dinge sind. Trotzdem folgst du dann nicht sofort den Ruf und sagst, ich mache noch Singapur, weil du dich halt perfekt auf die 70-3-WM vorbereitest. Das finde ich halt auch so ein bisschen, Fred hat das dann ja auch ganz cool auf Insta gesagt, dass da irgendwelche Kommentare waren. Ja, war jetzt ja einer 70-3-WM nicht würdig oder was weiß ich was, weil jetzt auf einmal die PTO so hochgehypt wird. Ich finde auch dieses Battle auch teilweise von den Medienschaffenden, gerade im englischsprachigen Raum, dass Ironman jetzt auf einmal nur noch scheiße ist und PTO ist der Allheilsbringer. Letztendlich sieht man, dass wer Erfolg hat, der hat recht. Du bist jetzt 70-3-Weltmeister, da gibt es überhaupt gar nichts dran zu rütteln. Ja, auch im Blumfeld hat sich verzockt, der wäre natürlich gerne wieder 70-3-Weltmeister geworden. Wenn du aber halt aus Singapur kommst und da im Dreckswasser schwimmst, ist es halt relativ schwierig, und nur derjenige, der am Start steht, kann Weltmeister werden, und dann musst du halt an dem Tag, genau wie du es gesagt hast, die perfekten Beine haben, und da habt ihr alles richtig gemacht. Du scheinst zudem noch absolut, wie gesagt, eine coole Socke zu sein, und auch, also das finde ich wirklich extrem beeindruckend, dass du zu keinem Zeitpunkt des Rennens irgendwie gedacht hast, also einen Druck gespürt hast im negativen Sinne, weil du da gerade das wichtigste 70-3-Rennen der Welt anführst, das ist immer noch die Weltmeisterschaft. Also da scheint wirklich einiges noch möglich zu sein in Zukunft, und ich wünsche mir total, dass du dir diese Lockerheit bewahrst. Also die finde ich wirklich sehr, sehr erfrischend, gerade jetzt auch in den nächsten Wochen. Ich glaube, dass mehr auf dich einprasseln wird, als du dir vorstellen kannst. Ich glaube, schon in Hannover wird das anders sein als sonst, wenn du dein Rad in die Wechselzone schiebst. Ich glaube, da kannst du dich drauf einstellen, und behalte diese coole Birne auch bei den Managern, die jetzt anknopfen, die dich vermarkten wollen. Da gibt es solche und solche. Aber ich glaube, da bist du sehr, sehr gut aufgestellt. Da muss man sich, glaube ich, keine Gedanken machen. Aber wirklich brutal, also wirklich sehr beeindruckendes Rennen, sehr beeindruckender Podcast, mit welcher Lockerheit du hier davon erzählst. Und ich freue mich riesig darauf, was da in den nächsten Jahren noch passiert. Von den Bogens, oder jetzt zumindest von einer Seite des Bogens. Die andere ist ja jetzt gerade Mama geworden.
Ja, nee, vielen Dank, dass es auch so geklappt hat. Ja, hat mich auch Spaß gemacht und kann gerne wiederkommen.
Ja, von meiner Seite definitiv. Auch nochmal danke. Und ich bin mir relativ sicher, dass du nochmal wiederkommen wirst und wir nicht nur alle von dir mehr hören, sondern auch in Zukunft noch deutlich häufiger wahrscheinlich miteinander sprechen werden. Deswegen, was Nils gerade gesagt hat, diese Diskussion zum Feld, vielleicht nochmal kurz dazu, das ist, ich habe auch irgendwo nochmal einen geilen Kommentar von Jan Frodeno unter irgendeinem Kommentar da gelesen, wo er gesagt hat, ja, das ist the nature of the sport, you gotta show up and deliver on race day. Und am Ende ist es ja so, und das Geilste ist, das hatte Fred irgendwann auch nochmal gesagt, in dem Podcast, jetzt, da ging es gar nicht um jetzt die Kommentare oder sonst was, aber ich meine, die 7 oder 8, die ihr jetzt dann teilweise da vorne wart, das war ja relativ schnell klar, dass da von hinten nichts mehr kommt, weil ihr auf die ganze Gruppe und hinten sind Lionel Sanders und Sam Long gefahren, wo man jetzt sagt, das sind die Überbiker und die fahren nach vorne oder holen auch nochmal 3-4 Minuten auf, aber ihr seid denen weggefahren. Und zwar Kilometer für Kilometer habt ihr denen Zeit gegeben und ja, das zeigt ja einfach, wer an dem Tag X, da wo es drauf ankommt, fit ist und fit an der Startlinie steht, das sagen wir hier im Podcast auch immer, das ist halt die hohe Kunst und das haben halt die Deutschen jetzt am höchsten hingekriegt und natürlich sind jetzt die internationalen KB-Fans und Sanders-Fans und sonst was enttäuscht, dass da drei Deutsche stehen und nicht ihre Schützlinge und von daher von meiner Seite auch nochmal wirklich Chapeau, unfassbar geiles Rennen, es hat richtig Bock gemacht, dich da racen zu sehen und Schande nochmal auf unser Haupt, dass wir uns vorher auch mit dir viel zu wenig auseinandergesetzt haben. Und ja, danke, dass du da warst. War mega interessant, mega cool und alles das, was Nils gesagt hat.
Ja. Einen Punkt habe ich trotzdem noch, Rico, zum Ende. Wie war es dann, die Siegerrede zu halten?
Oh ja.
Ja, die Anne Reichmann hat mir das dann ein paar Stunden vorher gesagt. Übrigens, du musst eine Siegerrede halten. aber ich habe mir jetzt nicht irgendwas aufgeschrieben, sondern so ein bisschen versucht, was im Kopf zurechtzulegen. Ja, ich fand, ich habe es ganz okay gemacht. Ich weiß nicht, wie es von außen, also ja, meine Eltern und so haben es gesagt, ja, es gut gemacht und es wurde auch einmal geklatscht, deswegen hoffe ich, dass es ging. Genau, aber ja, ich hatte so 1,5 Minuten oder so, aber dann gesagt und so ein bisschen, wie es dazu kam, aber genau. Ich war vor dem Rennen aufgeregter als vor der Siegerrede. Das ging zumindest noch.
Guck mal, das ist doch eine coole ja, Sache. Ich kann nur sagen, Thomas Hellriegel hat damals auf Hawaii 97 als der erste große deutsche Dreifach-Triumph ist ans Mikro gegangen, hat gesagt, auf Deutsch, jetzt wird es Zeit, Deutsch zu sprechen.
Ja. Ja. Stimmt, das hat mir Nils gestern auch gesagt, ja. Ja.
Ja. Das Ding. Ja. Also, sehr souverän. Ja. Nee, wirklich. Also, toi, toi, toi. Vor allem hoffe ich, dass du verletzungsfrei bleibst, denn dann, glaube ich, müssen wir uns keine Gedanken machen. Und genießt die Tage noch in Schweden. Ja. Spätestens Freitag müsst ihr in Norddeutschland sein. Ja, aber genau. Das kriegt ihr hin, glaube ich, oder? Übermorgen. Oder kommst du Samstag dann vorm Start von Kiel, von der Fähre runtergerollt nach Hannover?
Wir wollen Freitagabend ankommen und haben jetzt schon geschaut, es sind noch 1200 Kilometer, also pro Tag 400 fahren, können wir immer noch übernachten, immer mal. Genau, kommen wir bestimmt hin, ja.
Mega gut. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und genieß die nächsten Wochen und das, was da kommt. Lest dir auf Triathlete Mag nochmal den Open Letter von Leander Cave an Taylor Nipp durch. Das trifft mit Sicherheit auch zu dir durch. Oder hör einfach nochmal den Podcast von letzter Woche. Ja. Da haben wir drüber gesprochen. Die hat ein paar ganz gute Hinweise gegeben, was sie in ihrer Karriere als Hawaii-Champ nicht gemacht hat und was sie im Nachhinein gerne nochmal machen würde. Fand ich sehr, sehr spannend. Ein paar Sachen kann man durchaus mitnehmen. Und ein wichtiger Punkt war halt, dass man die Erfolge, die man feiert, entsprechend würdigt. Und ich glaube, dass wie gesagt, Mr. 73 Weltmeister, das ist schon ziemlich, ziemlich beeindruckend.
Ja, vielen, vielen Dank. Ja.
Cool, dank dir.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Danke, danke. Und ja, wie ich schon gesagt habe, wahrscheinlich werden wir uns früher oder später nochmal hören. Und viel Erfolg für Samstag beim Supersprint. Bis denn, ciao, ciao.
Mal sehen, wie es geht.